Und die Ethanol-Konzentration im Motoröl steigt auch in dieser Folge unverständlich verbrennen. Also bei einem Kaltstart des Motors
halt, oder eben halt, bei Kurtschen. Stopp. Was machst du
ich da? Ich hab gedacht, das machen wir jetzt so.
Nee, Mann. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 41 und auf meinen Ohren, wie immer aus Aachen zugeschaltet, Benedikt Stanitzek und ja, wir reden auch normalerweise nacheinander.
Was? Reden wir nicht jetzt mehrspurig übereinander? Ich hatte gedacht, das wäre eine neue Kunstform.
Mhm, genau. Nee, ja, Leute, die unsere letzte Folge, die jetzt schon lange, lange her ist, gehört haben, werden mitbekommen haben, dass da am Anfang irgendwie etwas schiefgelaufen ist. Zur Erklärung, ich mache ja sozusagen die Post-Production von unseren Folgen und da war dann, nachdem die Folge veröffentlicht wurde, einer netten Zuhörerin aufgefallen, dass da irgendwo mittendrin mal 5 Minuten Stille waren am Anfang und das hatte einfach mit dem Zusammenschneiden und dem Einfügen von dem Intro zu tun. Und als ich diese Lücke gefüllt habe, muss ich irgendwas am Anfang verschoben haben, was ich eigentlich gar nicht berührt habe beim Nachbearbeiten. Naja, auf jeden Fall war dann sozusagen die gefixte Version an einer Stelle gefixt.
An einer anderen Stelle
genau,
kaputt.
Genau, dafür an einer anderen Stelle kaputt. Und das Problem ist, wir hosten das Ganze über Podigee. Und da hat man eben nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit, was man als Audiodatei hochladen kann. Und wenn einem ein Fehler auffällt nach dem Hochladen, hat man nur noch 24 Stunden Zeit, sozusagen das zu beheben, ohne dass es erneut vom Kontingent abgeht. Und leider ist dann der zweite Fehler zu spät aufgefallen, sodass wir nicht erneutes Kontingent dafür verbraten wollten, weil wir sonst nämlich draufzahlen müssen. Und ja, ich meine, hätte ich da gewusst, dass wir so lange nicht aufnehmen, dann hätte ich das Kontingent auch noch verbraten können und es erneut fixen können. Aber ja, long time no see. Was gibt es Neues bei dir?
Du kannst ja quasi gucken, ob dann Ende diesen Monats noch Kontingent übrig ist und dann im Zweifel das mit dem dann fixen wieder.
Stimmt.
Ja, aber wir können also halt nicht versprechen.
Müsste eigentlich safe ja übrig sein, weil wir haben ja jetzt noch keinen November.
Genau, long time no see, ja. Ja, wir schauen mal. Also falls das immer noch, wenn ihr das hier hört und der Fehler immer noch bestehen sollte, entschuldigen wir uns. Und
dann
wenn nicht,
müsst ihr euch einfach die Ohren zuhalten.
Ist der Gegenstand der ersten 5 Minuten dieser Folge egal?
Genau.
Ja, ja. Ist lange her.
Tell me, was gibt es Neues im Land der Aachener Wissenschaft-Community?
Hier ist ein Weihnachtsmarkt. Ich hatte das ja eigentlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich es letztes Jahr als sehr gut empfunden habe oder beruhigend empfunden habe, dass hier in der Innenstadt nicht mehr so ein Chaos war und vor allen Dingen dann auch bei uns vom Institut nicht diese planlosen Weihnachtsmarktgänger rumtappten. Aber ja, die ziehen hier den Weihnachtsmarkt gnadenlos durch mit 2G und allem. Ja, kann man dann so halten.
Ist hier von, in Essen tatsächlich auch so. Wobei ich niemanden gesehen habe, der irgendwie das 2G kontrolliert. Und es hat auch nur die Hälfte ungefähr Masken getragen gefühlt.
Und das funktioniert ja schon. Also Masken ist also über 90% auf jeden Fall der Leute.
Na, ist ja gut.
Und die ganzen Glühweinstände sind halt eingezäunt. Und da, also wir haben da gewitzelt, dass die ganzen Türsteher von den Nachtclubs, die quasi zu haben, jetzt da ihr...
Gar nicht mal so unwahrscheinlich, glaube ich.
Da jetzt stehen und die Einlasskontrolle machen.
Ja. Nee, also so streng ist es hier definitiv nicht. Also du hast überall freien Zugang und nichts ist da groß eingezäunt. Steht halt nur überall 2G und Masken tragen bitte, aber...
Wie war das an den gesunden Menschenverstand appellieren?
Ja, funktioniert immer super.
Ja, ja. Das vor merkt allem, man jetzt auch im Laufe der Corona-Krise immer zuverlässiger, wie gut das funktioniert.
Vor allem habe ich auch heute im Radio gehört, in den Bahnen ist jetzt ja auch 3G und die kontrollieren das ja nur stichprobenartig. Aber selbst bei den stichprobenartigen Kontrollen mussten sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob es nur gestern war, oder seit wann das, oder seit im Krafttreten. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum. Ich meine, das wäre innerhalb von einem Tag gewesen. Auf jeden Fall haben sie da 40 Leute rausschmeißen müssen, weil die eben 3G nicht erfüllt haben. Und ich denke mir halt so, wenn bei Stichproben, also ich weiß jetzt nicht, wie viel natürlich wirklich da kontrolliert wurden und wie viele es erfüllt haben von den Stichproben. Also ich meine, wenn es natürlich 10.000 Stichproben waren, sind 40 ja noch okay, sage ich mal, aber allein daran kannst du ja fühlen, wie viele Leute sich im normalen Leben nicht daran halten einfach.
Also ich war eigentlich ganz zufrieden, wenn ich mir überlegt habe, da wenn ich dann die Schlangen an den Glühweinständen sehe und dann wie sehe, wie viel da Leute ist, dass die müssen ja dann quasi alle zwangsläufig genesen oder geimpft sein. Und da war ich eigentlich, wo ich dachte, so habe ich dann jetzt angeguckt, dachte so, oh. Ja, aber siehst du mal, so unterschiedlich kann die Wahrnehmung da sein. Ja,
das stimmt.
Viel schlimmer finde ich das, wie das in den Bussen wahrscheinlich umsetzbar ist, so von Haltestelle zu Haltestelle.
Ja, gar nicht, de facto.
Das, keine Ahnung, das wurde wieder von Leuten sich ausgedacht, die nie Bus fahren oder Bahn fahren. Ja, ja, ich kann nur sagen, jeder muss aufpassen auf sich, auf seinen Nächsten. Geht impfen!
Genau.
Guter Übergang. Ich habe meine Boosterimpfung abgeholt, ich ja jetzt quasi heute tatsächlich am Tag der Aufnahme jetzt 6 Monate über meiner Zweitimpfung bin.
Ja.
Und habe dann natürlich versucht, über Hausarzt erstmal eine Boosterimpfung zu kommen. Und dann meinten die so, ja, rufen Sie im neuen Jahr nochmal an. Ja, und dann hat tatsächlich die Hochschule auch schon gesagt, also ja, kann man sich im Uniklinikum, alle Hochschulbediensteten, hätte man einen Termin machen können. Und dann eine Woche später kam so, ja, der Andrang ist so groß, jetzt bitte erstmal alle, die vor 81 geboren sind. Und dann gibt es in Aachen tatsächlich noch so mobile Impfzentren, wir nennen das hier Impfbus, weil das halt so umgebaute Linienbusse sind, wo das Deutsche Rote Kreuz halt impft. Und dann habe ich gedacht, gehe ich doch da mal hin und habe dann geschlagene 4 Stunden vom Kaufland in so einer Schlange gestanden.
Oh Gott.
Man muss tatsächlich sagen, die Leute, die da alle anstanden, das war alles ein sehr eifriges Miteinander. Es wurde auch wenig gemeckert. Also es waren natürlich alle ein bisschen pisst, dass es so lange gedauert hat. Aber es wurde nicht halt irgendwie gegen die Leute vom Roten Kreuz geschossen oder sowas. Es war eigentlich eine sehr harmonische Stimmung, obwohl alle quasi... ja, 4 Stunden sich den Arsch abgefroren haben. Aber ja, gut, dass wir Anfang November die Impfzentren geschlossen haben. Wer braucht sowas schon?
Eben, Pandemie ist ja vorbei.
Ach ja, dann noch vielleicht ein kurzes Update dazu. Ich hatte ja bei meinen ersten beiden Impfungen relativ starke Reaktionen, dass ich so ein Wochenende bis halbe Woche richtig am Arsch war.
Mhm.
Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Ich hatte 2 Tage lang richtig Gliederschmerzen, also dass mir alles wehgetan hat.
Mhm.
Aber ich würde das tendenziell als deutlich weniger als die letzten beiden Male einschätzen.
Ja.
Also weniger intensiv. Schauen wir mal, was das jetzt gegen die neueste Variante hilft.
Ja, genau. Das ist auch eine gute Überleitung im Prinzip, weil ich natürlich gezwungenermaßen... ich will es ja auch ein Corona-Update, sage ich mal, geben. Und sonst ist bei mir tatsächlich gar nichts groß Spektakuläres, Erzählenswertes passiert. Deswegen auch in Anführungszeichen nur ein Corona-Update. Die meisten werden es wahrscheinlich unweigerlich mitbekommen haben, dass sich da in Südafrika etwas Neues zusammengebraut hat. Die, sage ich mal, offizielle wissenschaftliche Bezeichnung von dieser Mutation ist B.1.1.529. Mittlerweile hat es aber einen schönen Namen bekommen, Omikron, was das sozusagen das griechische O ist, glaube ich.
M-N-O, das ist nicht ganz deckungsgleich, da ist nämlich noch das Chi zwischen, Mü-Nü.
Ja, genau, aber Ski wollten sie ja nicht wegen dem Ski von
weil man
China.
Sich sonst... Ach so. No.
Der hat halt gesagt, er möchte nicht so heißen, sozusagen wie eine Corona-Variante.
Moment. Die dass, sagen wir mal so, der griechische Buchstabe existiert länger als der Herr Xi Jinping. Gut. Also von daher müsste er sich an die Nase fassen, weil er sich blöderweise wie ein griechischer Buchstabe nennen lassen hat von seinen Eltern.
Tja. However, auf jeden Fall heißt das Ding jetzt Omikron. Und ja.
Weißt du auch, warum man nicht einfach nach Delta zu Epsilon gegangen ist?
Nö, weißt du das?
Ja. Was heißt? Also weil es bei der WHO hat man nämlich sogenannte Variants of Interest und Variants of Concern.
Und ach das so, ist zum Beispiel, und die was, Interest die Delta, war schon Epsilon dabei wahrscheinlich.
Ja, man hat die Variants of Concern, sind halt Alpha, also der Urtyp, Beta, Gamma und dann jetzt Delta. Und man hat halt am Anfang der Pandemie dann halt angefangen, die Variants of Interest ab Epsilon nachzusortieren.
Mm, okay.
Ja.
Tja.
Ups. Und du kannst, das Renaming wäre, würde halt jetzt für so ein, dann halt auch rückblickend, wenn du dann halt von Epsilon jetzt sprichst, von einer Variant of Concern, aber quasi in alten wissenschaftlichen Publikationen dann die Variant of Interest Epsilon genannt ist, dann gibt es das halt ein Kuddelmuddel, deshalb haben sie jetzt halt dann ein bisschen Platz gelassen und dann halt jetzt bei Omikron weitergemacht. Mhm. Dann haben wir jetzt ein bisschen Headroom noch bis Omega.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, Omega erleben wir nicht mehr. Aber wer weiß.
Wenn das in dem Sinne so weiter mutiert, dann kriegen wir Omega in der Tat nicht mehr mit.
nee, aber wie gesagt, in Südafrika ist da diese neue Art eben aufgetreten und man weiß halt noch nicht super viel, wie man natürlich auch durch die Medien mitbekommen hat. Aber es ist zum Beispiel so, dass in Südafrika am 16. November 273 Fälle von Omikron registriert wurden und am 25. November, also keine 10 Tage später, waren es schon 1200 Fälle.
Wie gut wissen wir denn, dass die Testabdeckung in Südafrika ist?
Definitiv nicht so gut wie bei uns und die sequenzieren ja auch nicht alle Tests.
Also ja, das macht man ja bei uns ja auch nicht. Das war ja auch ein großer Problem bei der Delta-Variante.
Ja, ja, genau. Deswegen, also es ist natürlich auch nochmal ein bisschen verzerrt und die Testabdeckung logischerweise ist natürlich nicht so hoch wie bei uns, wenn du die ganzen Armenviertel und so weiter dir vorstellst.
Nee, ich hatte gedacht, du hättest da irgendwelche Zahlen.
Nee, leider nicht. Und deswegen weiß man eben da, dass es auf jeden Fall auch hoch ansteckend zu sein scheint. Aber bisher weiß man noch nicht sicher sozusagen, wie pathogen das Ganze ist. Also wie starke Symptome es macht und wie gefährlich das Ganze letztendlich wirklich ist. Ich meine, wenn es natürlich eine milde Variante wäre, dann wäre es ja gar nicht so schlecht, sage ich mal in Anführungszeichen. Und was aber wirklich interessant an der ganzen Geschichte ist oder wo viele Forscher, sage ich mal, ein bisschen rätseln oder nicht wissen, wie das sozusagen sein kann, ist, dass Omikron extrem viele neue Mutationen hat und auch Mutationen aus verschiedenen Varianten kombiniert, wo man eigentlich der Meinung ist oder war, dass diese ganzen Mutationen eigentlich noch einen Typ dazwischen benötigt hätten. Aber den kennt man halt zumindest nicht, wenn es einen gab oder gibt. Sodass das erstaunlich ist, dass da eben entsprechend so viele Mutationen in dem Spike-Gen sind. Oder im Spike-Protein. Und es sind nämlich, also es war nämlich bei der Delta-Variante, war im Vergleich zum Vortyp, waren es glaube ich irgendwie 7, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt bei Omikron sind es nämlich 32 Mutationen.
Oh.
Ja.
Upsi.
Genau. Ja, und da muss man einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Man hatte ja jetzt, als das Ganze bekannt geworden ist, hat man ja, ich glaube, das war jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, wir haben heute Sonntag, waren es vor 2 Tagen, ich meine Freitag, wären ja die beiden Fälle in Belgien bekannt geworden, die aus Südafrika kamen.
Das ist jetzt auch nicht mehr Stand der Technik. Bayern und Hessen haben auch schon...
Ja, ich wollte gerade sagen, und jetzt war es ja gestern und heute so, dass in Bayern und Hessen auch Fälle von Südafrika-Rückkehrern aufgetreten sind. Ja, es bleibt spannend, sage ich mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich hoffe nur, dass das Ganze nicht zu einer neuen Flut führt. Und also einerseits sind die Forscher halt optimistisch, weil bisher ja die Impfstoffe gegen die bisherigen Varianten eigentlich ausreichend geschützt haben. Und deswegen sind sie eigentlich optimistisch, dass eben jetzt die Impfstoffe auch gegen Omikron noch effizient genug sind. Aber dadurch, dass dass Omikron so viele Mutationen hat, wissen sie eben nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, was sie hoffen. Das bleibt einfach abzuwarten und eben zu testen, wie sich das Ganze entwickelt. Was ist sonst noch an News
bezüglich? Ich wollte gerade sagen, das ist schon der ultimative Einstieg.
Ja, genau, so ungefähr. Nee, was es aber sonst noch an News aus der Corona-Ecke, sage ich mal, gibt, ist, dass Pfizer zwei Antikörper, war gar nicht Pfizer, aber Pfizer hat mit dran entwickelt. Es war die Firma Roche und Kirona aus den USA.
Roche? Heißen die nicht Roche? Weil die aus den USA sind?
Nee,
die
sind aus der Schweiz.
Achso, dann Roche wahrscheinlich.
Roche! Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß es gar nicht, wie der Wind meine.
Schweizer halt, keine Ahnung.
Die haben auf jeden Fall bei der EMA die Zulassung für zwei neue Antikörper beantragt. Und die sind auch ganz vielversprechend wohl, weil auch da jetzt zum ersten Mal nachgewiesen werden konnte, dass tatsächlich die Hospitalisierungsrate deutlich senkt bei Patienten, die erste Symptome zeigen, sodass das tatsächlich auch geeignet wäre für ambulante Patienten, sofern man es ambulant, sage ich mal, applizieren kann. Das ist bei Antikörpern ja immer so eine Frage, wie man die appliziert, weil die normalerweise per Infusion gegeben werden müssen. Aber da gibt es auch erste Ansätze, dass man das Ganze als Tablette, sozusagen als Schluckpräparat bringt. Da gibt es dann auf jeden Fall jetzt dann vielleicht auch bald neue Therapiemöglichkeiten wenigstens. Und sonst habe ich nur Kontakt gehabt zu einem Freund und Kollegen, der in München am Klinikum Großhadern ist, der Uniklinik der Ludwig-Maximilians-Universität.
War das das, was so schön geleuchtet hat?
Genau, das war das, was so schön geleuchtet hat, was man von Instagram und anderen Medien kennt. Und da hatte ich ihn mal gefragt, wie es denn bei ihm so aussieht. Also der ist in der Neurologie, hat also nicht, sage ich mal, unbedingt direkt mit den ganzen Corona-Patienten zu tun, aber er meinte, es wäre desaströs. Also die haben schon 10 OPs geschlossen, weil sie keine Kapazitäten mehr dafür haben, sind dabei, die Aufwachräume, wo dann normalerweise nach den OPs die Patienten aus der Narkose eben aufwachen, die umzurüsten, dass man da Beatmungsplätze hat, weil die Intensivstationen voll sind. Da haben wir jetzt auch erzählt gehabt, dass er jetzt vor kurzem im Dienst einen Patienten hatte, ich glaube mit einem zum Glück, sage ich mal, nur kleineren Schlaganfall, der aber auch auf eine Intensivstation musste und der hat da irgendwie, ich weiß nicht, eine Stunde oder drei zugebracht, um irgendwo noch einen freien Intensivplatz für den in Bayern zu bekommen. Und also er meinte, alle wären vollkommen am Ende und er meinte auch, es wären eigentlich nur noch eine Frage von Tagen, bis sie anfangen müssten, da wirklich zu triagieren, wer überhaupt noch beatmet wird und wer nicht. Und in Bayern scheint die Situation definitiv wesentlich schlimmer zu sein als hier bei uns. Bei uns ist natürlich auch schon kritisch in NRW und deswegen ist es, denke ich mal, sinnvoll und ratsam, wenn man noch nicht geimpft ist, sich auf jeden Fall impfen zu lassen, auch wenn dann natürlich die Wirkung verzögert einsetzt. Aber auch möglichst zu gucken, dass man vielleicht nicht unbedingt auf eine Party mit vielen Leuten geht, wo viele ohne Mundschutz rumrennen oder so und halt einfach Kontakte beschränkt, dass es bei uns gar nicht erst so weit kommt wie in Bayern. Weil ich glaube, keiner möchte in der Situation sein, als Arzt zu entscheiden, welchen Patienten lasse ich jetzt sozusagen offenen Auges sterben, einfach weil ich keine Mittel mehr zur Verfügung habe.
Da möchte ich mit euch echt nicht tauschen.
Ja, da bin ich auch froh, dass ich wahrscheinlich hoffentlich auf Holzklopf niemals persönlich in diese Lage kommen muss, aufgrund meiner gewählten Fachrichtung.
Uiuiui.
Aber
du bist, also ich kann das mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass mir das nicht passieren
wird. Ja.
Da wäre ich bei dir vorsichtig.
Ich denke mal, als Augenarzt wird man zur Behandlung von Corona-Patienten mit als letztes rekrutiert. Ja, aber mal gucken. Ich hoffe einfach, dass es ja, jetzt möglichst schnell irgendwie eingedämmt werden kann. Wobei ich aktuell, also wenn ich mir zum Beispiel hier den Weihnachtsmarkt angucke, sehe ich auch echt Spaß. Also meines Erachtens müsste man das alles eigentlich abblasen, absagen.
Da muss ich auch nochmal richtig, wie ich jetzt gesehen habe, wie der FC Köln das gestern hochgetragen hat, dass sie ihren Derby-Sieg mit 50.000 Fans im Stadion feiern durfte. Hier, die, weißt du, früher, vor noch wenigen Monaten war es auch, nein, man muss auch mal an die Kinder denken. Denen sagt man so, nee, Laternen basteln und St. Martin, das ist natürlich viel zu gefährlich. Aber Papa darf ins Stadion gehen mit 50.000 anderen. Genau. Das ist... Okay, vielleicht ist das wieder aus meiner Warte, wo ich sage, ja, es ist nur ein Fußballspiel. Andere Leute sagen, ne, da wirst du wieder gesteinigt im Internet wahrscheinlich für. Ja. Ist ja auch gut, jeder hat ja so sein Hobby, ne? Aber man kann das auch im Fernsehen gucken. Ja, die Emotion, bla, ja, okay, ja.
Auch du, wenn ich so manchen am Fernseher Fußball gucke, geht das mit den Emotionen auch problemlos.
Ja, egal. Anderes Thema.
Genau. Kommen wir zu unseren eigentlichen Themen, sage ich mal. Was hast du Schönes mitgebracht?
Na ja, das hatte ich fürs letzte Mal schon eigentlich angedacht, aber das bringe ich dann jetzt, nämlich das besoffene Auto.
Okay.
Dann habe ich noch als Causa Obscura, wobei es nicht ganz so obskur ist, weil es tatsächlich passiert, habe ich Bullseye genannt. sagt er. Und auf deiner Seite?
Also bei besoffenes Auto habe ich eventuell schon eine Ahnung, aber bei Bullseye, okay. Das weiß ich nicht. Ich habe mitgebracht wirkliches Paper oder keinen richtigen Artikel, sondern ich habe es einfach mal medizinisches Potpourri genannt, weil ich nämlich ganz viele Kleinbeiträge habe, die, sage ich mal, als Einzelnes nicht ausreichend für die Kategorie, aber zusammen finde ich ganz interessant sind und es doch ausreichend füllen sollten.
Immer wenn du sowas gemacht hast, fand ich das immer besonders gut, weil das dann nicht so schwere Kost ist, wenn du dann eine halbe Stunde über irgendwelche Proteinketten referenzieren. Ich spätestens nach 5 Minuten vollkommen den Überblick verloren habe, welche Proteine jetzt an was dranhängen oder so und was die tun.
Ja, siehst du, dann habe ich es doch genau richtig gemacht. Dann habe ich noch sozusagen als Zwischenspieler mitgebracht. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das dir nur so persönlich erzählt hatte oder ob ich das auch schon im Podcast erwähnt hatte, weil ich habe jetzt ja seit dem Sommer Bienen. Und da habe ich mal so ein paar, sage ich mal, ganz interessante und lustige Fakten zu Bienen mitgebracht.
Bienenfakten?
Ach, genau, schön. Bienenfakten. Ich fand das faszinierend. Wer es dann am Ende nicht faszinierend findet, kann es ja einfach, sage ich mal, überspringen. Dafür gibt's ja
es gibt auf jeden Fall Bienenfakten, ob es die Leute interessiert.
Es gibt auf jeden Fall Bienenfakten. Genau, und dann habe ich tatsächlich nochmal eine echte Causa Obscura mitgebracht. Und die habe ich genannt Stilles Karussell.
Okay. Weil das so lahm ist, dass keiner schreit.
Ja, ist tatsächlich ein relativ dramatischer Fall, aber da kommen wir dann später zu.
Ja. Dann gut. Müsstest du anfangen.
Ich wollte gerade sagen, dann fange ich auch direkt schon mal an mit meinem medizinischen Potpourri. Genau, also was ich als erstes mitgebracht habe, das ist schon ein bisschen was älter. Das hatte ich auch schon, glaube ich, für die letzte Folge rausgesucht gehabt. Dann aber für die nächste sozusagen auf Halde gelegt, ohne zu wissen, dass es so lange dauern wird. Und zwar haben da Forscher... eine Methode entwickelt, wie man in Zukunft eventuell Metastasen bei Tumoren besser sichtbar machen könnte, zum Beispiel bei Operationen oder so. Weil Metastasen sind ja letztendlich Zellaussaaten von dem primären Tumor, die je nach Tumorart an allen möglichen Stellen im Körper auftreten können. Und als erstes natürlich bei vielen, sage ich mal, nicht bei allen, aber bei vielen Tumorarten sind die Metastasen als erste lokal und deswegen könnte man theoretisch, wenn man dann einen Primärtumor operiert und dann die Tumorzellen entsprechend vorher markieren könnte, hat man natürlich erstmal die Sicherheit, dass man den Tumor auf jeden Fall raus hat. Und man könnte dann eben gucken, ob da irgendwo im OP-Gebiet schon irgendwelche Metastasen sichtbar sind. Oder irgendwelche Zellcluster, aus denen die Metastasen entstehen könnten. Und zwar hat man sich dafür, also das ist jetzt primär erstmal noch ein In-vitro-Experiment gewesen, also außerhalb eines Organismus. Und zwar hat man sich dafür das Ewing-Sarkom genommen. Das ist ein sehr aggressiver Knochentumor und hat da eben Zellen isoliert und die dann in einer Zellkultur, in der Petrischale, angezüchtet und hat die dann genetisch so manipuliert, dass die ein Protein produzieren, was unter UV-Licht, also unter Schwarzlicht, letztendlich fluoresziert, also leuchtet grün. Und das ist natürlich schön, wenn man theoretisch einfach nur im OP-Saal einmal Schwarzlicht anmachen müsste und es leuchtet dann einen der Tumor an.
Ja, dann alles, was leuchtet, wegschneiden einfach.
Genau, so ungefähr. Und das haben die eben gemacht und haben dann gleichzeitig auch noch schon einen Ansatz überlegt gehabt, wie man das Ganze dann für ein In-vivo-Experiment noch abändern könnte, weil man kann ja schlecht nur den Tumor sozusagen lokal modifizieren von der Genexpression her, sodass nur der Tumor eben das, oder die Metastasen eben das Protein bilden, das leuchtet, und haben dann eben sozusagen als Idee gehabt, dass man im Prinzip das, in Anführungszeichen, komplette Genom des Menschen modifiziert, sodass theoretisch jede Zelle im Körper imstande ist, dieses fluoreszierende Protein zu produzieren, hat dann aber gleichzeitig auch noch eine sogenannte Mikro-mRNA gebildet oder entwickelt, die im Prinzip dann die Ausbildung von diesem Gen, was man reingebracht hat, unterdrückt. Und da macht man sich zunutze, dass diese aufgrund der Entartung die Tumor- und Metastasenzellen diese Mikro-mRNA im Prinzip fast nicht akzeptieren, sodass im Prinzip in gesunden Zellen dieses Protein, was leuchtet, unterdrückt wird, sodass die gesunden Zellen das nicht produzieren und man dann letztendlich wirklich diesen, in der Theorie zumindest, diesen Effekt hat, dass nur das bösartige Gewebe unter UV-Licht letztendlich leuchtet bzw. fluoresziert. Und da ist man jetzt eben dabei, das Ganze aus der Petrischale aus vorerst Tiermodell dann umzumünzen, um da zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Dann habe ich ein bisschen was, ein paar Sachen gefunden gehabt zum Thema Schlafen.
Oha.
Ja, weil, also ich mag ja Schlafen, muss ich sagen.
Und ey, Leute, die sagen, nee, Schlafen ist Zeitverschwendung, das müssen Psychopathen sein.
Ja, das denke ich mir auch immer. Und zwar kennst du sicherlich auch das Gefühl, dass zum Teil eine deutliche Diskrepanz zwischen sozusagen tatsächlichem Schlaf und gefühltem Schlaf besteht.
Ja.
Und da hat man mal geguckt eben, wie es zu dieser sogenannten, natürlich auf Englisch, Sleep Misperception kommt, also dem verkehrten Wahrnehmen der Schlafaktivität in Anführungszeichen oder der Tiefe des Schlafs letztendlich. Und zwar hat man dann eben geguckt, wie letztendlich das EEG, also die Gehirnströme, von den Patienten sind und hat dann eben danach die Patienten befragt, wie eben gefühlt der Schlaf letztendlich war. Und im Allgemeinen unterscheidet man jetzt im Schlaf ja, beziehungsweise bei den EEG-Mustern, also den elektrischen Aktivitätsmustern des Gehirns, zwischen dem sogenannten REM-Schlaf. Und REM steht für Rapid Eye Movement, weil in dieser Schlafphase sich die Augen wirklich relativ schnell hin und her bewegen können. Und man das eben auch ableiten kann. Und dem traumlosen, also in der REM-Schlafphase träumt man auch, und eben der traumlosen Non-REM-Schlafphase, wobei diese Non-REM-Schlafphase, in der man auch nicht träumt, ist tiefer vom Schlaf her. Und
Okay. Ich hätte jetzt nämlich genau andersrum erwartet.
Naja, genau. Denkt man eigentlich intuitiv, dass wenn man tiefer schläft, eigentlich eher träumt. Aber es ist tatsächlich umgekehrt.
Ah, okay.
Also je näher man am Wachsein, in Anführungszeichen, dran ist, desto eher träumt man. Und diese Non-REM-Schlafphase, also sozusagen die Tiefschlafphase, wird in sich nochmal in eine N1, N2, N3-Phase unterteilt, wobei N3 eben die tiefste Schlafphase ist. Und es war so, dass die Leute, die ihren Schlaf als gut sozusagen empfunden haben oder als richtig, sage ich mal, empfunden haben, die haben eben besonders während diesen N2- und N3-Schlafphasen vom Non-REM-Tiefschlaf gesagt, dass sie da eben besonders gut geschlafen haben. Und die Misperceptors konnten eben gar nicht genau sozusagen in Anführungszeichen fühlen, ob bzw. wann im Schlafverlauf sie tief geschlafen haben. Sodass das eben letztendlich dieses Muster von manchen Leuten teilweise, aber auch, sag ich mal, Tagesform oder, sag ich mal, Wochenform abhängig, einfach nicht wahrgenommen werden kann. Wie da letztendlich die Tiefe des Schlafs ist. Und man hat tatsächlich auch festgestellt, dass diese Misperceptor, also die Leute, die es falsch wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, hatten in den beiden Tiefschlafphasen, also in diesen N2, N3 Schlafphasen, in dem EEG zum Teil versteckte Aktivitätsmuster, die eigentlich eher mit Wachphasen im Gehirn assoziiert sind. Also scheint es irgendwie so zu sein, dass bei denen aufgrund von, was weiß ich, ich meine, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man schlecht schlafen kann, irgendwie Stress oder sonstige Sachen, dass es bei denen so war, dass trotzdem das Gehirn eigentlich, sage ich mal in Anführungszeichen, tief schlafen will, irgendwelche Einflüsse dafür sorgen, dass da trotzdem Aktivitätsmuster sind, die eher für Wachheit sorgen, wodurch dann letztendlich diese falsche oder nicht vorhandene Wahrnehmung zustande kommt. Die nächste Studie, die ich zum Schlaf rausgefunden hatte, war, da ging es darum letztendlich, wie sehr man eigentlich unter Schlafmangel, sage ich mal, jetzt nicht leidet, aber wie viel Einfluss das haben kann. Weil ich meine, jeder weiß, dass wenn man schlecht geschlafen hat, eben, sage ich mal, kognitiv anspruchsvolle Aufgaben wie irgendwie lesen, Vorträge halten, rechnen oder halt irgendwelche komplexen Aufgaben, die halt wirklich Hirnschmalz auf gut Deutsch benötigen, dass man die einfach schlechter bewältigen kann. Und was ganz interessant ist, das war letztendlich eine Forschergruppe mit Forschern vom MIT in Amerika und der Universität in Sao Paulo. Die haben nämlich geguckt, wie sehr sich auch Schlafmangel auf eigentlich eine relativ banale Aufgabe, nämlich das Gehen, auswirkt. Weil man sollte ja, man sagt ja auch sozusagen, man kann gehen im Schlaf mehr oder weniger, weil das ja eigentlich eine Aufgabe ist, die man nicht bewusst macht. Weil du denkst dir ja, wenn du irgendwie spazieren gehst, nicht jetzt so, okay, jetzt rechter Fuß, jetzt linker Fuß, jetzt rechter Fuß, jetzt linker Fuß. Das ist ja letztendlich eine Aktivität, die so nebenher läuft, mehr oder weniger. Und zwar haben die geguckt bei Personen, die eben zu unterschiedlichen Zeiten oder zu unterschiedlichen Messzeitpunkten, muss man ja sagen, wo sie unterschiedlich gut oder viel geschlafen haben, mussten die auf einem Laufband gehen und dann sozusagen die Schritte passend zum Takt von einem Metronom machen. Und dann haben die eben geguckt, wie gut die Leute eben, die Probanden, letztendlich mit dem Metronom Takt halten konnten beim Gehen, von den Schritten her.
Okay.
Und dabei ist letztendlich herausgekommen, dass je weniger Schlaf ein Proband kam, desto schlechter konnten die eben Schritt halten, in Anführungszeichen, mit dem Metronom, desto eher haben sie mal einen Fehlschritt gehabt und waren nicht im Takt mit dem Metronom, wo auch die Geschwindigkeit über eine Testsequenz variiert wurde, logischerweise. Was aber auch gleichzeitig noch interessant und überraschend war, war der Fakt, dass Probanden, die unter der Woche eben grundsätzlich zu wenig geschlafen haben und da sozusagen permanent, aber gleichbleibend gut oder schlecht, je nachdem, wie man es sehen will, abgeschnitten haben in dem Test, dass die, wenn die am Wochenende länger schlafen konnten, auch ein besseres Testergebnis hatten tatsächlich. Und das war insofern überraschend für die, weil eigentlich gilt die allgemeine Auffassung in der Schlafbiologie und Schlafforschung, dass man eben Schlaf nicht, wie man so schön sagt, nachholen kann. Sondern wenn du einmal halt eine Nacht nicht gut geschlafen hast oder nicht genug geschlafen hast, dann hast du halt dieses Defizit einfach. Das kannst du nicht dadurch, dass du am nächsten Tag eine Stunde mehr schläfst, hinten dranhängen. Ich meine, ist eigentlich
schade,
auch logisch.
Schade, ne? Wirklich. Ist ja da kann das wie eine Bonuskarte, dass du vorschlafen kannst.
Genau. Und das war eben die Meinung, dass das eben nicht geht. Wobei eben dieses Testergebnis ja schon dafür spricht, dass man zumindest in gewisser Weise in Anführungszeichen Schlaf nachholen kann.
Ich hätte das jetzt auch aus persönlicher Erfahrung, hätte ich das auch so gesagt, aber das kann natürlich immer täuschen, dass das auch eher so quasi so ein, ja, weiß schon, ist eher so ein Homöopathie-Effekt das.
Ja, genau. Genau, das hatten die eben rausgefunden, dass auch selbst, sage ich mal, so banale oder vermeintlich automatisierte Aktivitäten vom menschlichen Körper durch zu wenig Schlaf beeinflusst werden können und dass man vielleicht zumindest zu einem gewissen Maße Schlaf auch bedingt nachholen kann. Und dann war auch noch eine interessante Studie dazu, inwiefern, ja, wie formuliere ich das jetzt richtig? Ob, sage ich mal, auch niedere Lebewesen schlafen, mehr oder weniger. Weil eigentlich okay. ist ja, Schlaf ist ja letztendlich zumindest bei Säugetieren so definiert, dass es im Prinzip ein partieller, temporärer Bewusstseinsverlust mehr oder weniger ist.
Ah, und wie machst du das bei Tieren oder Organismen, wo denen du kein Bewusstsein zuschreibst?
Genau, um eben letztendlich dann aufgenommene Informationen über den Tag zu verarbeiten und zu speichern. Dafür ist letztendlich der Schlaf gut. Weil ich meine, die Muskeln und so weiter, klar, die können auch überansprucht sein, aber Muskeln brauchen jetzt ja keinen Schlaf im Sinne von, dass sie sich eben erholen müssen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie krass Sport gemacht hast oder so. Sondern es ist ja mehr den Schlaf braucht ja eher das Gehirn als der restliche Körper.
Ja, das stimmt. Ja, das
ist und da ist eben die Frage, inwiefern man das anders oder neu definieren kann für eben irgendwelche Lebewesen, wo man kein Gehirn oder sowas wirklich nachweisen kann. Und da hat man eben geguckt, inwiefern andere Lebewesen, die eben kein Gehirn haben, in vermeintlichen physischen Ruhephasen, auf gewisse Stimuli oder eben auch auf gewisse Medikamente bzw. Chemikalien, die in Form von Schlafmitteln dargereicht werden, inwiefern die eben diese Lebewesen beeinflussen. Und da hat man eben festgestellt, dass die Quallenart Cassiopeia zum Beispiel nachts langsamer halt pulsiert als tagsüber und reagiert auch wesentlich langsamer auf Veränderungen der Umgebung.
Aha.
Und sodass man da auch vermutet, dass die nachts eben eine gewisse Art der Ruhephase zumindest hat. Ob man Schlaf nennen kann, ist halt fraglich, sage ich mal, bei solchen Tieren. Und man hat auch
beobachtet... Aber Ruhephase halt.
Genau. Und man konnte auch zum Beispiel beobachten bei wirbellosen Tieren wie Fruchtfliegen oder Würmern, dass letztendlich die Muskeln, das Immunsystem und auch die Verdauung im Nachtzyklus halt einfach reduziert ist, beziehungsweise weniger aktiv ist. Sodass selbst auch diese Tiere, die, sage ich mal, ein organisierteres Nervensystem haben als zum Beispiel eine Qualle, aber immer noch nicht wirklich ein Organ besitzen, was man Gehirn nennen könnte, wo sozusagen die zentrale Verschaltung stattfindet, aber dass auch die eben letztendlich eine Form der Ruhephase zur gewissen Zeit haben am Tag. Und man will sich eben dieses Wissen, was man dadurch erlangt hat, durch diese Untersuchung, möchte man eben zunutze machen, um eben an, sage ich mal, einfacheren Lebensformen den Schlaf zu erforschen, um diese Erkenntnisse dann eben auf komplexere Lebewesen, wie eben Säugetiere oder dann im Endeffekt dann auf uns Menschen, zu übertragen, um damit dann letztendlich Schlafstörungen behandeln zu können. Weil wenn man eben versteht, wie ein... sage ich mal, in Anführungszeichen einfaches neuronales Netzwerk wie bei einer Qualle, wie das zum Beispiel Schlaf oder eine Ruhephase, durch welche Signalwege das da zustande kommt. Wenn man das dann verstanden hat, kann man vielleicht auch versuchen zu verstehen, wie das dann bei Tieren, bei Säugetieren oder bei uns Menschen letztendlich funktioniert.
Ja, okay, weil das da einfacher ist, dahinter zu kommen erstmal.
Genau. Und natürlich ist natürlich auch immer die Sache mit halt möglichst keine Menschenexperimente und so.
Achso. Also ja, wenn du gesagt, ja, das Problem ist, wenn du dann herausfindest oder sowas, dass die vielleicht doch bei den Prozessen ähnlicher sind, müsstest du dann vielleicht revidieren, ne, dass das...
Also klar, ist, aber...
Ich habe jetzt immer, die Briten haben nämlich ja auch, dadurch, dass sie jetzt aus der, haben sie Wasser, Hummern und Tintenfischen auch quasi... ein Bewusstsein zugesprochen. Das heißt zum Beispiel, dass du in Großbritannien dann jetzt nicht mehr Hummer lebend in heißem Wasser kochen darfst.
Hm.
weil das jetzt quasi ja bewusst Tiere mit Bewusstsein sind und deshalb müsst du die da halt quasi fachgerecht schlachten vorher erstmal.
Okay. Ja gut, wobei man, gut, das ist jetzt natürlich eine, da würde man jetzt eine ethische Diskussion aufmachen.
Aber ja, natürlich, mir, das ist ja
letztendlich. Ich denke mir, ich meine, klar, wenn du so einen Hummer sagst, also ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie man fachgerecht einen Hummer schlachtet, aber ich würde mal tippen, dass es wie bei so vielen Tieren ist, dass man einfach den Kopf abhaut. Wäre jetzt für mich so die mit die schnellste Methode. Und, aber ich denke mir, wenn du halt wirklich kochendes Wasser hast und ein Hummer da mit dem Kopf voran reintunkst, da ist ja, sag ich mal, ein paar Millimeter zwischen, sag ich mal, heißem Wasser und Gehirn. Und ich denke mal, das ist ja eigentlich auch innerhalb von 1-2 Sekunden so gegart, dass es nicht mehr funktioniert. Wäre jetzt meine
ich
Vermutung.
Ich möchte die Diskussion nicht anfangen. Nee, deshalb genau. Deshalb mache ich sowas nicht. Ja, ich damit mich nicht auseinandersetzen möchte.
Nee.
Genau. Wo man da die Grenze zieht.
Nee, ist auch jetzt nicht Thema. Ich habe nämlich noch zwei Thema. Kleine weitere.
Ach, Scheiße, okay.
Ja, ich habe doch gesagt, medizinisches Potpourri. Und zwar weiß man ja auch schon seit längerer Zeit, dass auch bei, also natürlich wesentlich mehr bei Tieren, aber auch bei uns Menschen, eben soziale Geruchsstoffe, sage ich mal, eine Rolle spielen. Man sagt ja auch nicht umsonst, man kann einen riechen oder nicht, und damit meint man nicht unbedingt, dass einer stinkt. Sondern dass es eben durchaus Geruchsstoffe gibt, die man auch wahrscheinlich gar nicht so bewusst wahrnimmt bei anderen Menschen und dadurch eben Menschen sympathischer findet als andere. Und da hat man eben zum Beispiel, also ein Beispiel aus der Tierwelt zum Beispiel ist auch, wo soziale Geruchsstoffe wichtig sind, dass zum Beispiel Kaninchenmütter ihren eigenen Nachwuchs attackieren, wenn es nach einem fremden Weibchen riecht, weil es dann sozusagen als fremd angesehen wird. Und jetzt wollten eben Forscher einfach überprüfen, inwiefern solche Chemosignale durch Duftstoffe auch beim Menschen zum Beispiel Aggressivität beeinflussen kann, wie eben bei den Kaninchen zum Beispiel. Und da hat man festgestellt, dass es einen Geruchsstoff gibt, der heißt Hexadecanal, kurz Hex einfach. Das ist ein Molekül, was im Prinzip jeder Mensch an allen möglichen Stellen ausdünstet, wenn man so mag. Also man gibt das über die Haut in ganz geringen Dosen ab, auch über dem Atem, aber auch selbst in Fäkalien ist zum geringen Teil eben dieses Hexadecanal drin. Und was aber interessant ist, besonders an Köpfen von Babys gibt es eine hohe Konzentration von diesem Hexadecanal. Und da wollte man eben wissen, warum. Weil das eigentlich so ein ja mehr oder weniger fast ubiquitär am Menschen vorkommender Duftstoff ist. Und da hat man eben ein Experiment gemacht, wo man Leute, also Probanden, ein vermeintliches Videospiel, ein Online-Spiel hat spielen lassen, wo sie letztendlich mit einem fiktiven Spielpartner gespielt haben. Und dieser Spielpartner hat die Probanden in diesem Online-Spiel mehrfach unterschiedlich stark halt provoziert und gereizt. Mhm. Und die Probanden konnten sich an dem Gegner insofern rächen, als dass sie über einen Regler Geräusche und Musik verschieden laut sozusagen auf den Gegner abfeuern konnten, um den damit in Anführungszeichen zurückzuärgern. Und das sollte dann eben letztendlich verdeutlichen, je höher der Proband, sage ich mal, den Gegner mit Lautstärke belästigt, desto aggressiver ist, sage ich mal, der Proband auch in diesem Fall.
Okay.
Und man hat dann eben den Probanden letztendlich eine Duftprobe gegeben, die, ich weiß gar nicht, die hat nach irgendwas, sage ich mal, unspezifischem gerochen, weil dieses Hexadecanal ist nämlich geruchslos, mehr oder weniger, also man nimmt es nicht bewusst wahr und hat den dann eben einem Teil dieser Probanden hat man eben einfach nur diesen normalen Duft, sag ich mal, gegeben und bei anderen war da drin maskiert eben das Hexadecanal.
Also riecht das doch nach was?
Nö, aber du musst ja ausschließen, du brauchst ja auch eine Kontrollprobe mit einem Duftstoff, ja, okay, um auszuschließen, dass eben...
Ja, aber was nimmt man denn dann wahr, wenn das nach nichts riecht?
Ja, du nimmst es halt nicht bewusst als Geruch wahr. Ist halt die Sache. Nur weil du es nicht bewusst als Geruch wahrnimmst, heißt es ja nicht, dass es nicht an irgendwelche Rezeptoren bei dir andockt.
Oh Gott. Why?
Auf jeden Fall, was sehr interessant war bei diesem Experiment, hat sich gezeigt, dass Männer, die eben an diesem Hex gerochen haben, waren letztendlich weniger aggressiv und Frauen wurden aggressiver.
Der ist gut.
Da denkt man, da überlegt man dann natürlich als erstes so, was macht das für einen Sinn, wenn dann gerade Babys am Kopf danach riechen? Aber
was, dass das Frauen aggressiv macht, oder wie?
Genau, weil das macht ja im ersten Augenblick keinen Sinn. Aber wenn man wiederum zurückdenkt, dass wir letztendlich ja auch einfach, in Anführungszeichen, einfach nur Tiere sind, macht es insofern wieder Sinn, weil bei ganz vielen Tierspezies ist es nämlich so, dass wenn Weibchen eben ein Kleintier haben, dass wenn die aggressiv werden, diese Aggressivität immer nach außen gerichtet ist, also gegen andere Tiere oder halt außerhalb sozusagen der Familie oder des Rudels stehenden Lebewesen. Wohin es bei Männchen häufig so ist, dass wenn Männchen aggressiv sind, wenn Jungtiere da sind, sich diese Aggressivität oft gegen den Nachwuchs richtet. Und dann wiederum macht es wiederum Sinn, dass wenn das Kleintier, in dem Sinn bei uns eben das Baby, eben am Kopf nach diesem Hex riecht, dass dann Männer eben weniger aggressiv werden und Frauen aggressiver, um eben das Kind zu schützen und Männer eben dann vermeintlich das Kind nicht attackieren. Ich meine, klar, bei Menschen ist wiederum, sage ich mal, das Ganze... Ja, durch...
Und ausgewachsen.
Ja, genau. Das ist
könnte man meinen, könnte man meinen. Könnte aber ich bin mir da auch genau. Rückblickend, wenn man jetzt immer nicht ganz so sicher.
Ja. Wäre mal interessant, da hätte ich... Kommt mir jetzt erst der Gedanke. Man hätte mal gucken sollen, wie oft, sage ich mal, irgendwelche Missbrauchsfälle oder sowas, also wo Kindern Leid zugefügt wird, wie oft da Männer oder Frauen verwickelt sind.
Oha, ich glaube, das.
Ja, ist halt schwierig rauszufinden.
Ich glaube, das ist ein vielschichtigeres Problem.
Ja, ja, klar. Das hat natürlich auch viele andere Komponenten noch. Ja. Ja, auf jeden Fall fand ich das auch sehr interessant, wie Geruchsstoffe uns dann doch beeinflussen. Und als letztes noch ganz flux, gab es ein Paper dazu, dass es jetzt, oder dass Forscher in der Schweiz, meine ich, war es. Ja, ich glaube in der Schweiz, haben letztendlich ein Kariespflaster sozusagen entwickelt. Das fand ich ganz cool. Und zwar ist ja das Problem bei Karies letztendlich, dass der Zahnschmelz angegriffen wird und letztendlich demineralisiert wird, wodurch er dann ja zugrunde geht und der Zahn kaputt geht auf Dauer. Ich meine, klar, man muss natürlich auch die Bakterien da wegkriegen, aber das Loch, was natürlich entstanden ist, das bleibt. Und der Zahnschmelz, der dadurch, sage ich mal, demineralisiert wurde, bleibt ja auch geschädigt. Und es gibt ja mittlerweile schon zig Präparate in Form von irgendwelchen Gelen, Zahnpasta, Kaugummis oder so, die eben den Zahnschmelz remineralisieren sollen. Aber das Problem, was alle Produkte gemeinsam haben, ist, dass du ja nur eine sehr kurze Einwirkzeit oder Wirkdauer hast von diesen Präparaten. Weil, wie gesagt, Zähne putzen sind halt irgendwie 2,5 Minuten oder so. Ich meine, Kaugummi ist ein bisschen länger, aber das kaust du halt auch, was weiß ich, eine Stunde oder so. Mag auch unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch, wie lange man das Ding im Mund hat. Auf jeden Fall ist eben die Wirkdauer relativ beschränkt. Und, ich sehe gerade, war nicht Schweiz, war Ägypten. Knapp vorbei. und dieses ägyptische Forscherteam hat letztendlich einen Kunststofffilm entwickelt, der aus wasserlöslichem Hydroxylcellulose-Polymer besteht. Wo Hydroxyethylcellulose, Entschuldigung.
Okay.
Und das Ganze wurde dann noch mit Zellulose-Nanofasern zusätzlich stabilisiert und da eingebettet war dann Nephelin-Hydroxyapatit-Glas eingebettet, was letztendlich mehr oder weniger Zahnschmelz ist. Und dadurch konnten eben über einen sehr langen Zeitraum, dass man das eben direkt auf den Zahn appliziert hat, sozusagen festgeklebt hat in Anführungszeichen, wurde über einen sehr langen Zeitraum da stetig Calcium, Fluorid und Phosphationen freigesetzt, die dann eben den Zahnschmelz remineralisieren und wieder aufbauen können zu einem gewissen Grad. Und in vitro konnte man, also auch wieder außerhalb des Lebewesens, konnte man an demineralisierten Rinderzähnen, konnte man zeigen, dass nach einer Einwirkzeit von 15 Tagen Die durchschnittliche Härte des geschädigten Zahnschmelzes, Moment, jetzt muss ich gerade gucken, sich auf jeden Fall deutlich verbessert hatte und fast wieder auf dem Niveau war wie von dem nicht demineralisierten Rinderzahn. Und nach 30 Tagen war es tatsächlich sogar so, dass der Zahnschmelz härter und besser mineralisiert war als der normale, in Anführungszeichen.
Das hört sich ja praktisch an.
Ja. Und wer zu all den Themen, sag ich mal, was noch mehr wissen will, was ich jetzt nicht erzählt habe oder so, oder noch genauere Daten und Fakten haben will, in den Shownotes gibt es natürlich die ganzen Links zu den einzelnen Papern auch nochmal, wo man das theoretisch ausführlich, wenn man Lust hat, nachlesen kann. So, jetzt bin ich mit meinem Potpourri durch und du darfst jetzt was zum besoffenen Auto sagen.
Ja.
Ich habe ja schon so eine Ahnung. Besoffen klingt für mich immer nach Aluhol.
Das klingt, ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst. Ja, nachdem wir jetzt auch wieder anscheinend einen Verkehrsminister bekommen, der sich jetzt schon, bevor er überhaupt vereidigt worden ist, als Anwalt der Autofahrer versteht, ich weine innerlich.
Tja.
Ja. Ja, anscheinend ist das bringt das Verkehrsministerium irgendwie mit sich. Aber du bist ja schon auf der richtigen Fährte. Es geht um Sprit in unserem Sprit.
Sprit.
Ja. Ja, jeder weiß es ja eigentlich schon, dass wir an der Tanke zwischen E5 und E10 super Sprit wählen können.
Immer E10, weil es günstiger ist.
Ja, richtig. Gut. Damit hast du dich quasi für 10% Ethanol in deinem Kraftstoff entschieden. Und das ist auch überhaupt gar kein Problem, weil dein modernes Kraftfahrzeug ist da auch auf jeden Fall drauf ausgelegt. Es gibt ja immer noch die Leute, die sagen, nein, ich möchte meinem Auto was Gutes tun und kippe da hochoktaniges Shell V-Power Racing Scheiß rein in meinen Opel Corsa. Den kann ich auch wieder so, nein.
Tja.
Kann man machen, aber die einzigen, die das freut, ist die Tankstellen, nicht Tankstellenbetreiber, die müssen ja auch Abgaben bezahlen, die Ölkonzerne
quasi.
Aber ja, es gibt auch mit nachhaltigen Kraftstoffen oder beziehungsweise mit diesen Biokraftstoffen, wie sie ja heißen, Ethanol, weil der Ethanol muss ja auch irgendwo her. Meistens wird dafür halt Ackerfläche benutzt und dann gibt es auch so ganz krude Sachen, dass zum Beispiel in Brasilien Regenwaldfläche gerodet wird, um da Soja anzupflanzen, aus dem dann Ethanol gemacht wird, der dann super halt hier rüber verschifft wird und hier rüber, und wir sagen, oh, wir fahren Biokraftstoff.
Ja.
Aber jetzt könnte man noch argumentieren, ja, seit einigen Jahren gibt es in Brasilien ein Moratorium für das Abholzen für Regenwald für die Nutzung von Sojaflächen. Aber der Trick ist, es gibt dieses Moratorium nicht, wenn du das für Weidefläche für Vieh haben willst. Das heißt, du rodest den Regenwald, packst da Vieh drauf und da, wo das Vieh vorher stand, pflanzt du Soja. Tada! Aber ja, das sollte jetzt mal nicht unser Thema sein, sondern ich hatte ja schon angemerkt, dass manche Leute Angst haben, dass sie ihrem Auto damit schaden könnten. Und ich habe auch schon gesagt, dass das eigentlich eher so ein Gehirngespinst ist. Aber ganz so absurd ist das tatsächlich nicht, weil gerade mit erhöhtem Ethanolkonzentration im Kraftstoff ergeben sich einige Probleme einfach aus der Chemie von Ethanol. Das hat nichts damit zu tun, dass es halt keine toten Dinos sind, sondern einfach, dass Ethanol flüchtiger ist als die Öle, also die Kraftstoffe, die da sonst drin sind. Ja, und da haben sich ein paar Forscher nämlich dann zusammengesetzt, nämlich Susanne Rose, Eike Kleine Benne und Michael Seemann. Und das quasi ist auch schon ein bisschen älter tatsächlich, aber immer noch relevant. Und ich fand das so krass, dass es selbst von 2012 ist, aber es immer noch keine richtige Lösung dafür gibt, weil, also es gibt tatsächlich auch genug Länder schon, die E100 Sprit fahren, also wo du einfach dann halt Ethanol reinkippst und darauf fährst. Aber wir haben halt E10, aber es könnte natürlich auch sein, dass in der Zukunft gerade mit immer weiter, also wenn wir weiterhin das die fossilen Brennstoffe haben. Irgendwann sind die halt leer. Das ist leider eine Zwangsläufigkeit. Ja. Dann könnte es halt auch sein, dass man da halt auch immer...
War das nicht auch bei der Formula Student bei euch, dass die Verbrenner zum Teil mit E85 gefahren sind?
Und da kannst du alles fahren. Du kannst auch mit reinem Ethanol fahren, E85 oder ganz normal. Also du hattest halt Vorteile in der Efficiency-Wertung, weil es für Biokraft, also für Bio, ich mache das immer in Anführungsstrichen, mit erneuerbaren Kraftstoffen quasi, da einen Bonus bekommen hast. Mhm. Allerdings sind die auch weniger energiedicht als Mineralöle. Das heißt, du musst auch mehr mitschleppen davon. Hm. Das ist halt ein Gewichtsnachteil. Aber ja, wo es dann hier darum geht, ist halt eigentlich, dass du diese leicht flüchtigen Stoffe hast. Und was du ja schon mal, das Problem, das du hast, bei kaltem Motor zumindest, dass dann bevor, dass der Ethanol in das Motoröl übergeht, also aus dem Kraftstoff, weil im Motor hast du ja einen Schmierfilm in den Kolben, wo du das Motoröl hast und dann wird dann der Kraftstoff eingespritzt. Und gerade bei einem kalten Motor, also wenn die Zylinderwände noch kalt sind, kondensiert da halt der gasförmige Alkohol quasi an den Zylinderwänden und vermischt sich mit dem Motoröl und verbrennt nicht. Und wenn du halt oft dann mit kaltem Motor fährst, also Kurzstrecke führst, kann das dazu führen, dass sich auf Dauer der Ethanol im Motoröl anreichert. Und wie wir alle wissen, ist Alkohol ein gutes Lösungsmittel, beziehungsweise ein Verdünnungsmittel in dem Fall. Und damit würdest du dein Motoröl halt verdünnen. Das heißt, die Viskosität deines Motoröls, das ja, also jeder kennt das ja immer, wenn er Motoröl einkauft, da steht immer 5W10 oder irgendwie solche Zahlen drauf. Und das sagt dir immer die Viskositätsgrenzen quasi, zum Beispiel im kalten und im warmen Zustand. Ja, und das ist relativ wichtig für halt die Haltbarkeit deines Motors, weil wenn das zu zähflüssig ist, hast du keinen gleichmäßigen Schmierfilm und du hast dann letztendlich Metall auf Metall, was deinen Motor kaputt macht. Und wenn es zu flüssig ist, kann es sein, dass der Schmierfilm dann auch irgendwann reißt und du auch wieder Metall auf Metall hast, wenn es zu heiß wird.
Das heißt, aber kurze Zwischenfrage.
Ja.
Ich meine, klar, wenn du immer nur Kurzstrecke fährst, dann macht das durchaus für mich Sinn. Aber ist es nicht theoretisch auch so, dass wenn du dann, sage ich mal, längere Zeit, also nehmen wir mal an, du fährst normalerweise immer nur, was weiß ich, hier die 2-3 Kilometer, was ja eh schon Blödsinn ist, aber immer nur die 2-3 Kilometer zur Arbeit und zurück mit deinem Auto, wo das nie richtig warm wird und das reichert sich an im Öl, fährst dann aber auch mal regelmäßig, weil du, keine Ahnung, alle 2 Wochen oder so die Oma in München besuchen willst oder sowas, fährst du auch alle 1 bis 2 Wochen oder so halt Langstrecke, wo das Ding halt richtig gut durchgeheizt wird. Ja. Dann müsste es theoretisch doch aus dem Öl auch wieder, sage ich mal, verbrennen können, weil es sich verflüchtigt.
Das ist ab einer Öltemperatur von über 70 Grad der Fall, weil dann geht das Ethanol halt wieder in die Gasphase über.
Also kannst du dann theoretisch, wenn du immer regelmäßig Langstrecke fährst, wo das Öl schön heiß wird, über einen gewissen Zeitraum das Öl wieder in Anführungszeichen sauber
fahren. Genau, ja. Oh, okay. Aber damit hast du auch schon genau den Punkt eigentlich. Weißt du, das ist so, das kann funktionieren, das muss aber nicht. Und deshalb wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn man Analysemethoden hätte, um das festzustellen, wie schlimm dein Motoröl ist oder wie gut es noch ist. Dass man eventuell vielleicht auch dann den Motorlauf darauf anpassen kann, also auf eine erhöhte oder verringerte Viskosität. Du kannst natürlich Viskositätsmessungen machen, aber das ist halt während du mit dem Auto fährst ein bisschen schwierig.
Stimmt.
Und die haben sich nämlich tatsächlich, weil es gab anscheinend, das hat mich so daran fasziniert an diesem Paper, keine DIN-Norm, also keine Norm für das Messen der Alkoholkonzentration im Motoröl. Das hat halt, wenn das mal jemand gemacht hat, hat das jemand halt irgendwie gemacht. Aber es gab keine Norm dafür.
Ja gut, aber ich meine, ist halt auch so ein bisschen die Frage, wofür eine Norm?
Naja, wenn du es halt standardisierte Wert hast, für die Automobilhersteller wäre das ja dann doch schon irgendwann was. Wann ist wann habe ich die Grenze erreicht?
Ja gut, aber ich meine, bisher war doch eigentlich auch kein Bedarf wirklich dafür da.
Nein, bisher nicht, aber das ist ja gerade, das war ja mein Punkt, wenn du jetzt noch mehr Ethanol da reinkippst, das Problem wird in der Zukunft ja nur schlimmer und nicht besser. Also wir laufen da ja auf was zu, was also besser jetzt haben als später brauchen.
Ja, das stimmt.
Vielleicht fällt dir bis dahin noch was Besseres ein. Und deshalb haben sie da ein Gaschromatographie-Prinzip entwickelt,
mit dem man das... Einfacheres eingefallen? Okay, erzähl erstmal.
Es ist eine wissenschaftliche Arbeit. Letztendlich musst du ja dann immer dein Forschungsgebiet bedienen.
Ja, stimmt.
Also da gibt es wahrscheinlich auch, du kannst es auch 50 Millionen messen, aber die haben sich dafür entschieden. Und ich habe gedacht, dann kann ich auch in dem Sinne nochmal einen kleinen Exkurs machen, wie das denn überhaupt funktioniert. Und das ist ja ganz interessant, weil wir haben da ja ein Gemisch aus verschiedenen Stoffen. Und wie messe ich das? Was messe ich da? Weil ich müsste ja im Endeffekt Atome zählen. Und Gaschromatographie ist in dem Sinne ganz, ganz cool, weil du da halt ein Gas hast und aufgrund dessen dieses Gas halt bestimmen kannst, indem du da einfach mit Elektronen quasi drauf schaust, was dich zurückleuchtet. Weil Atome, wenn du sie anregst, strahlen die auch immer eine diskrete Energiemenge wieder ab. Und dann gibt es immer diese tollen Spektren, die du die hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen, wo man dann so Peaks hat. Ich sicher in irgendwelchen CSI-Folgen oder sowas, wenn ihr die Blutgasanalyse hat das hier gezeigt. Da ist das drin. Sowas bekommt man dann da raus. Aber deshalb muss man
alles immer... Blutgasanalyse ist aber was anderes, war ein doofes Beispiel. Aber ich weiß, was du
meinst. Weil das kennt jeder mal aus CSI irgendwie so.
Ja.
Dass man dann so, aber diese Peaks sehen schon verdammt ähnlich dann zu dem, was du da bekommst, wenn du sowas da durchjagst.
Ich weiß auch noch, beim Schulpraktikum beim Siegwerk, da habe ich zwar nicht Gaschromatographie, sondern Infrarot-Spektroskopie gemacht, aber
genau,
Prinzip ist ja sehr ähnlich, sage ich mal.
Oh ja, wahrscheinlich alle Chemiker, die mit Remi gemessen werden, denen dreht das sich um, aber ja, ungefähr so. Und letztendlich musst du dafür ja dann die Flüssigkeit, weil wir haben ja ein Flüssigkeitsgemisch, verdampfen und kannst es dann analysieren. Das sind ja aber dann zwei Stoffe mit verschiedenen Siedetemperaturen, die du quasi dann erhitzt und analysierst. Das führt ja dann zu dem Problem, dass quasi, wenn du eine Temperatur auswählst, in die Flüssigkeit, dieses Flüssigkeitsgemisch erhitzt, dass dann die Konzentration oder das Verhältnis der Konzentration der Stoffe in der Gasphase nicht gleich der ist in der flüssigen Phase, weil du unterschiedliche Siedetemperaturen hast. Das heißt, du misst dann zwar die Konzentration in der Gasphase und sagst dann, oh, da sind so und so viel anteilig das und das drin, aber das stimmt dann nicht mit dem ein, was in der Flüssigkeit ist, was du ja eigentlich wissen wolltest.
Mhm.
Da kann man tatsächlich, oder beziehungsweise das kann man ausrechnen, wie sich das verändert. Mit Hilfe des Herrn Dalton. Das Daltonsche Gesetz. Sagt ihr das noch was?
Was war das nochmal?
Partialdrücke. Also, dass quasi der Gesamtgasdruck eines Gasgemisches ist gleich der Partialdrücke der einzelnen Komponenten. Das ist quasi dann eine einfache Aussummierung. Und damit das jetzt nicht zu theorielastig ist, habe ich mir ein Beispiel ausgedacht. Nämlich so wie trockene Luft, einfach nur ganz normal Luft, ohne Wasser drin, keine feuchte Luft, einfach nur trockene Luft, auf Meereshöhe, also so Standarddruck. Mhm. Und die hat einen Druck, quasi einen Standarddruck von 1013,25 Millibar. Oder Hektopascal, je nachdem. Sagen wir Millibar, das kennt jeder. Oder eben 1,01325 Bar. So, und das ist unser Volumenanteil 100. Das ist die Luft. Und wenn wir jetzt die einzelnen Komponenten, weil Luft ist ja ein Gasgemisch letztendlich, aus Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlenstoffdioxid und noch ein bisschen anderer Scheiße, aber das reicht uns. Und dann kannst du nämlich zum Beispiel gucken, der Volumenanteil von Stickstoff in der Luft sind 78,1%.
Mhm.
Und wenn du auf den quasi Druck auf Meereshöhe von Stickstoff guckst, dann sind das 791,25 Millibar. Und das entspricht quasi genau dem Volumenanteil. Also wenn du quasi 78,09% von 1013,25 Millibar, ne? Kommst du auf 791,25.
Naja, macht Sinn.
Das heißt, Und was kannst du bei den anderen Komponenten auch machen? Das heißt, der Gasdruck von Luft setzt sich halt aus den Gasdrücken der einzelnen Komponenten zusammen. Und demnach kannst du dann deren Verhältnis zueinander ja bestimmen. Und da du ja dann von den Einzelstoffen dann jeweils die Siedekurven kennst, also wann die sieden, kannst du daraus ja dann wieder aus dem PV-Diagramm, das habe ich nämlich auch schon mal erklärt, dass jeder Stoff quasi da sein eigenes Siedeverhalten hat, dann wieder zurückrechnen auf die flüssige Phase, weil das muss ja letztendlich dann genau übereinstimmen.
Ja, stimmt. Krass, ja. Aber also
eigentlich etwas Einfaches, was einfach wirkt, dann aber kompliziert ist und eigentlich sehr einfach ist.
Ja, aber ich hätte, also als du mir das erzählt hast eben, dass man das testen möchte und möglichst halt auch live, da ist mir, wär mir jetzt als erste Idee gekommen, das Ganze irgendwie optisch zu lösen.
Ja.
Dass du dem, also im Sinne von einer Fotozelle. Und nicht in der Gaschromatographie, weil so eine Fotozelle ist ja
wesentlich... Ja, das war nur ein Verfahren, was die halt ausprobiert haben, was ich mir aber rausgesucht haben, weil die anderen noch ein bisschen fancier waren. Aber letztendlich, wenn du das Onboard in einem Auto machen würdest, müsstest du das halt vereinfachen. Ja. Also dass du es wahrscheinlich dann auch wieder, aber über die Gasphase dann hast und dann halt über eine Fotozelle, also dann eben Infrarotspektroskopie.
Nee, ich hätte gar nicht groß Gasphase genommen. Ich hätte, weil, ich meine, die Gasphase interessiert dich jetzt beim Öl ja auch eigentlich nicht, weil ja, die gut, Gasphase dann, ja die Viskosität nicht ändert. Ich hätte...
Es geht ja darum, dein Messverfahren muss ja möglichst einfach... Du kannst natürlich auch die Viskosität von dem Öl direkt messen, aber da musst du immer diese Scherkraftversuche machen.
Nee, oder weil... was ich gemacht hätte, ist, dass ich dem Öl einfach... Gut, wahrscheinlich ist das dann wiederum schwierig, dass man da die Eigenschaften des Öls nicht zu sehr ändert, aber... Also ich hätte letztendlich dem Öl einen Indikator beigesetzt, einen Farbindikator und dann halt einfach eine Fotozelle, die eben letztendlich ihren Peak bei dem Indikator hat. Und damit kannst du es ja auch, dann musst du im Prinzip nur eine Zelle haben, wo permanent ein ganz bisschen Öl durchfließt. Dann hast du live
wie machst du das mit dem Indikator? Willst du den am Anfang schon dazu kippen?
Direkt also einfach Additiv. Im Öl, genau, als Additiv. Müsste doch eigentlich gucken, möglich
sein. Ob es sowas gibt, ob es halt ein Additiv gibt, was du da reinkippst, was die Indikatorwirkung hat, ohne dass du das quasi die Eigenschaften deines Öls nachträglich beeinflusst.
Eben, genau, das wäre halt die Frage, aber ich kann mir jetzt eigentlich nicht.
Und so entwickelt man Forschungsfelder.
Ja, genau. Nee, aber ich meine. Mit Sicherheit wird das irgendwie das Öl beeinflussen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so massiv beeinflussen würde, dass du da nicht irgendwie dann gegensteuern kannst. Ich meine, klar, du müsstest natürlich komplett neue Öle wahrscheinlich entwickeln. Ja. Und man müsste natürlich auch gucken, ob der Indikator die Eigenschaft des Öls anders beeinflusst.
Und du müsstest halt dann immer dann quasi die Leute zwingen, dieses Öl zu verwenden.
Klar, das ist jetzt nichts für jetzt, sage ich mal, so einen Übergang. Aber jetzt mal angenommen, alle würden halt Ethanol fahren. Dann wird es halt Sinn machen, dass du einfach nur dieses Öl halt anbietest. Ne?
Aber wir machen einfach E100, dann hast du das Problem.
Ja, eben, genau.
Weil dann kannst du es relativ einfach ausrechnen.
Ja.
Bei kaltem Motor dann. Naja. Ja, ich fand das die Problemstellung ganz interessant. Offensichtlich hast du da ja auch schon ein paar gute Ideen. Ne?
Ich wollte gerade sagen. Komm, lass uns mal machen.
Ja, das war jetzt ja halt auch mit Ansatz für die Automobilindustrie direkt.
Ja.
Dann wird man wahrscheinlich da auch immer noch da deren Wünsche mit einbauen müssen. Ich habe das jetzt einfach mal reviewed, was die machen. Fand das ganz interessant. Habe selber mich nochmal dann da durchgekämpft.
Ja.
Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Aber ich fand's cool.
Ich fand's,
dass sowas halt immer noch, was man da so alles machen kann. Also was noch offen ist.
Ja.
Ja, dann nochmal weiter.
Ja, ich mach weiter.
Bienen, wolltest du sagen.
Bienen. Genau, summ. Ich wollte einfach so ein paar interessante Sachen und Fakten, die vielleicht nicht jeder weiß, über Bienen kommunizieren. Und ich hatte
Bienen
auch überlegt.
Haben ein Zeitempfinden. Das weiß ich.
Genau. Nee, und ich wollte, hatte mir auch überlegt gehabt, dass Ich eventuell, ich meine jetzt klar, im Winter ist natürlich langweilig, aber ich meine, wenn übers Bienenjahr immer mal wieder so Updates vielleicht gebe, was ich gerade so mit den Bienen mache und wie da so der Stand ist. Das ist ja, nice. Ist ja auch nur so ein kleiner Zwischenschieber, das kann man ja auch mit ein paar Sätzen letztendlich abhandeln. Ja, also erstmal zum Aufbau von so einem Bienenvolk. Das Bienenvolk besteht aus einer einzigen Königin, dann in der aktiven Jahreszeit, sage ich mal, die dann eben vom Frühjahr bis Spätsommer geht, auch noch aus ein paar hundert Drohnen, den männlichen Bienen und aus Tausenden von Arbeiterinnen. Und das ist auch abhängig davon, in welcher Jahreszeit man sich befindet. Ein Wintervolk, also ein Volk, was am Überwintern ist, also sozusagen zur jetzigen Zeit, hat in der Regel so zwischen, ja, sage ich mal, so 7.500 bis 10.000 Bienen ungefähr in der Wintertraube. Und ein aktives Wirtschaftsvolk, von dem man als Imker dann auch Honig abzweigen kann, hat, wenn es gut drauf ist und stark ist, kann das bis zu 70.000 Bienen haben, aber eher so um die 50.000 Bienen. Und dann, was auch interessant ist, ist, dass die Arbeiterinnen, wie der Name schon sagt, machen die Hauptarbeit, sage ich mal. Die machen nicht von Geburt an nur eine Aufgabe, sondern das ist eher eine Lebenszeitfrage. Also eine Sommerbiene zur ja halt aktiven Trachtzeit, wo die...
Eine Sommerbiene.
Genau, wo die wirklich aktiv sind und auch viel Pollen und Nektar sammeln. Da ist es so, dass eine Biene ungefähr 6 Wochen lebt. Und am Anfang, wenn die Biene schlüpft, ist sie erstmal mit Putzen beschäftigt. Da putzt sie natürlich einmal sich selber, dann die Zelle, aus der sie geschlüpft ist und auch, sage ich mal, noch die anderen Zellen und generell die Waben und ist sozusagen für die Hygiene im Bienenstock zuständig. Nachdem sie dann eine Putzbiene war, fängt sie an, den Pollen, der eingetragen wird, zu verarbeiten. Danach ist sie dann in der Regel eine Biene, die den Honig im Stock bzw. den Nektar, der reingebracht wird von den Flugbienen, weiterverarbeitet und trocknet letztendlich, weil der Nektar hat einen wesentlich höheren Feuchtigkeitsgehalt als letztendlich ein fertiger Honig. Wenn sie damit im Prinzip sozusagen fertig ist und Richtung Ende eines Bienenlebens geht, ist sie als erstes Wächterbiene und bewacht letztendlich das Flugloch
Bienenstock. Das anscheinend hört die Rollenverteilung in einem Bienenstock hört sich so ein bisschen tatsächlich an wie so ein Online-Roleplay.
Ja, genau. Ist auch mehr oder weniger so. Als Wächterbiene, wie der Name schon sagt, bewacht sie eben das Flugloch letztendlich und guckt, dass eben nur Bienen aus dem eigenen Volk reinkommen und halt auch keine anderen Eindringlinge wie irgendwie Wespen oder sowas. Und nachdem sie dann eben Wächterbiene war, wird sie sozusagen zum letzten und höchsten Dienst berufen und wird dann letztendlich Flug- und Sammelbiene und verlässt auch wirklich den Stock. Was ich auch irgendwie putzig und interessant fand, war, dass eine Arbeiterin wiegt ungefähr 100 Milligramm. Also 0,1 Gramm wiegt eine einzelne Arbeiterin-Biene.
Na, schön.
Ja, und ist in der Regel so zwischen 13 bis 15 Millimeter lang. Und eine Königin wiegt hingegen mehr als doppelt so viel. Die wiegt zwischen 180 bis 300 Milligramm und ist auch fast doppelt so lang mit 25 bis 30 Millimeter. Und dann eben zur Frage, was ist eigentlich genau Honig? Was würdest du sagen, wenn ich dich frage, was genau ist Honig?
Zuckersaft.
Zuckersaft.
Ja, aber das ist eine gute Frage, weil die sammeln ja quasi den Nektar, den Blütennektar, aber der ist ja nicht, wie wird der flüssig?
Nein, der Nektar ist flüssig, Pollen ist nicht flüssig.
Ja, aber die sammeln ja den, oder die Pollen schleppen die ja nur quasi zufällig mit, weil sie in den Nektar wollen.
Nö, den sammeln sie auch schon bewusst, den Pollen.
Ah, okay.
Weil die den auch brauchen. Also Pollen ist sozusagen das Proteinfutter und Nektar bzw. Honig halt Kohlenhydrate. Und genau, also Nektar ist halt je nach Pflanze, von der sie den Nektar holen, mehr oder weniger flüssig und hat auch ein unterschiedliches Zuckerprofil, aber besteht hauptsächlich aus den beiden Einfachzuckern Glucose und Fructose, also dem Fruchtzucker und Traubenzucker und auch zu einem geringen Teil aus Saccharose, dem Zweifachzucker, den wir als ganz normalen Haushaltszucker eben kennen.
Wie praktisch.
Genau. Und letztendlich dadurch, dass ihr aber eben, wie ich eben schon gesagt habe, der Nektar wesentlich feuchter ist in der Regel als fertiger Honig und dadurch eben auch wesentlich flüssiger, muss er noch weiter verarbeitet werden. Die erste Verarbeitung beginnt dadurch, dass die Biene eben im Stock angekommen, wenn sie vom Sammelflug kommt, diesen Nektar, den sie in ihrer Honigblase oder ihrem Honigmagen gesammelt hat, weitergibt eben an die Stockbienen. Und dann gibt es erstmal eine Kette eben von Bienen zu Biene, wo das Ganze weitergereicht wird, mehr oder weniger. Und durch dieses Weiterreichen wird der Honig auch schon mit verschiedenen Enzymen und Proteinen von den Bienen angereichert, die unter anderem eben auch dafür sorgen, dass der Honig haltbar ist und eben auch die, sage ich mal, begrenzt heilsame Wirkung erlangt, wo eben zum Teil dann auch antibakterielle oder antivirale und antimykotische Stoffe dem Nektar zugesetzt werden. Und dann wird das Ganze letztendlich in die Zellen von den Waben reingegeben und dort wird das dann von den Bienen getrocknet bis auf einen Gehalt von so ungefähr 16 bis 18% Wassergehalt, bis dann die Bienen einen Wachsdeckel draufsetzen. Also man weiß als Imker...
Also nicht direkt eingetupfert.
Nee, genau. Also man weiß eben als Imker, der Honig ist reif, wenn ein Deckel drauf ist. Ist ganz praktisch.
Und das ist ja praktisch.
Genau. Und dann, was ich immer wieder krass finde, ist, wie wirklich... Also der Begriff fleißige Biene kommt ja nicht von ungefähr. Aber rate mal, wie viele Blüten ein Bienenvolk befliegen muss, um 1 Kilo Honig zu bekommen.
Oh krass, relativ viel ja schon. 1 Kilo Honig.
1 Kilo Honig, also 2 Gläser.
Wie viel ist in so einem Glas?
Normalerweise 500 Gramm.
What? Okay, also 2 Gläser.
Genau.
Keine Ahnung, ich weiß, sag jetzt einfach mal mehrere 10.000.
Wesentlich mehr.
Okay.
Zwischen 3 bis 5 Millionen Blüten.
Okay, das ist ja nur ein bisschen mehr.
Ja, genau. Und auch bei diesem Sammeln von eben diesen 3 bis 5 Millionen Blüten legt die Biene oder die Bienen, das wird ja nicht von einer einzigen gemacht, legen die Bienen eine Strecke von ungefähr 100.000 Kilometer zurück. Was ich auch wieder krass finde für so ein kleines Vieh.
Ja, für die sind die Strecken ja dann auch weiter.
Ja.
Also genau. Das ist ja selbst für einen Menschen viel Strecke.
Ja. Und was ich als angehender Augenarzt natürlich auch sehr interessant finde, sind die Augen von den Bienen letztendlich. Weil Bienen haben insgesamt 5 Augen tatsächlich. Einmal die 2 Facettenaugen, die man auch sozusagen als Mensch direkt als Auge wahrnehmen kann. Die anderen 3 Augen sitzen sozusagen auf der, sag ich mal, gedachten Stirn einer Biene, also zwischen den Fühlern. Also
mitten drauf.
Genau, ja. Sind letztendlich 3 Rundaugen einfach. Diese 3 Rundaugen haben keine, sag ich mal, höhere Aufgabe, aber sind auch sehr wichtig, weil die sind nämlich für hauptsächlich das Hell-Dunkel-Sehen zuständig. Und die können eben auch die Polarisation des Lichtes wahrnehmen. Dazu komme ich später noch, warum das sehr wichtig ist. Und die Facettenaugen bestehen jeweils aus ungefähr 8000 einzelnen Facetten. Diese Facetten nennen sich auf schlau Omatidien. Und eine Facette bildet letztendlich einen Bildpunkt sozusagen ab. Also von der Auflösung her haben die 8000 Pixel pro Auge, was nicht so gut ist logischerweise wie wir, aber eigentlich schon für die Größe des Insektes eigentlich ziemlich gut, finde ich, muss ich sagen.
Und ja, es kommt ja immer darauf an, was du damit anfangen willst.
Eben, das ist auch die Sache.
Gerade Facettenaugen sind ja hochspezialisiert. Da geht es ja nicht viel mehr um die Pixel. Also.
Ja, genau. Und da kommen wir eben darauf, dass Facettenaugen sehr spezialisiert sind. Von der Breite her des Spektrums haben Bienen ungefähr von dem sichtbaren Licht her ungefähr genauso breites Spektrum wie wir Menschen, aber in Richtung UV verschoben. Das hat dann zur Folge, dass Bienen kein Rot sehen können. Also Rot ist für Bienen schwarz im Prinzip und können dafür aber UV sehen. Also ultraviolettes Licht.
Also ist das quasi, dass deren Farbspektrum Richtung kurzwellig verschoben.
Genau. Also sie können eben UV-Licht, sage ich mal, sehen, dafür aber
kein Rot. Dafür langwellig ist nicht. Okay.
Genau. Und was auch noch speziell ist, die haben, also ein menschliches Auge hat ja so, sage ich mal, kann
maximal... Warum ist das relevant, dass sie UV-Licht sehen? Und nicht wichtig, warum sie dann Infrarot? Gibt es da einen Grund für?
Wüsste ich jetzt keinen speziellen Grund für.
Naja, müsstest du eigentlich was sonst.
Ja, wahrscheinlich. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es noch was mit der Orientierung zu tun hat, weil sie sich auch an der Sonne orientieren. Aber dazu komme ich gleich noch mit der Orientierung. Mhm. Und also ein menschliches Auge kann ja ungefähr so, sage ich mal, 60 Bilder pro Sekunde auflösen noch. Wo man sozusagen merkt, dass es mehr Bilder pro Sekunde sind. Ab 24 Bildern sieht man ja, sage ich mal, einen flüssigen Film oder mehr oder weniger flüssigen Film, kommt natürlich auf die Geschwindigkeit der gefilmten Bewegung an. Und Bienen können 300 Bilder pro Sekunde auflösen. Das bedeutet, die können Bewegungen wesentlich besser sehen. Und das ist für die eben auch für die Orientierung besonders im Flug wichtig, weil die natürlich relativ zügig fliegen. Also selbst eine vollbeladene Arbeiterinnenbiene kann bis zu 25 km/h noch schnell fliegen. Ohne unbeladen können sie sogar zwischen 40 bis 50 km/h schnell fliegen.
Das ist ganz schön zackig.
Eben. Und da ist natürlich praktisch, wenn du dann sozusagen in Anführungszeichen Slow-Mo sehen kannst, wenn du mit 50 durch die Luft bretterst. Ja. Und dann kommen wir jetzt eben zur Orientierung. Bienen, das fand ich auch super faszinierend, als ich das erste Mal gelesen habe. Du kannst eine Biene von ihrem, also eine Flugbiene, muss man dazu sagen, die weiß, wo ihr Stock ist, kannst du in einem Umkreis von 2 bis 3 Kilometern um ihren Stock irgendwo aussetzen und die findet zurück nach Hause.
Und wie macht sie das?
Genau, das ist nämlich die Sache. Am Anfang, wenn sie das erste Mal sozusagen den Stock verlässt, fliegt sie im Prinzip nur einmal kurz raus, dreht im Prinzip sozusagen einen Kreis in Abstand von 1 Meter ungefähr und fliegt wieder zurück. Diese Kreise werden dann irgendwann immer größer und die prägt sich dabei alles Mögliche ein, unter anderem halt auch wirklich so markante Merkmale in der Umgebung, was weiß ich, zum Beispiel, da hinten links ist eine große Eiche, sage ich mal jetzt blöd gesagt, und so Dinge. Und
wie man das wieder rausgefunden hat.
Ja, das frage ich mich auch. Und kann eben auch, das habe ich eben ja schon gesagt, mit diesen Rundaugen, die Polarisation des Lichtes wahrnehmen und orientiert sich somit auch an der Sonne. Jetzt mag man natürlich denken, okay, Sonne wird aber schwierig, wenn eben irgendwie bedeckter Himmel ist, aber Bienen fliegen ja nicht nur, wenn komplett klarer Himmel ist, sonst würden sie in Deutschland fast
nie fliegen. Dafür können wir das mit dem UV sehen, das UV-Licht sollte ja zum größeren Teil auch durch die Wolken kommen.
Genau, und eben auch dadurch, dass die Sonne ja trotzdem an einem bestimmten Punkt hinter den Wolken ist, kann durch die Polarisation trotzdem der Stand der Sonne ermittelt werden von den
Bienen. Ja, das hätte ich cool, okay.
Genau, und damit können die sich eben am Stand der Sonne auch orientieren. Und Bienen haben auch eine zeitliche Orientierung. Also die können dann, wenn sie zum Beispiel wissen, wo eine gute Trachtquelle ist, wo es viel Nektar gibt, dann merken die sich ungefähr so, okay, ich fliege von meinem Bienenstock los, erstmal, was weiß ich, 5 Minuten lang geradeaus, dann an der großen Eiche links 3 Minuten und dann an dem, keine Ahnung, am Bauernhof nochmal rechts und da ist dann ein Rapsfeld, wo ich viel Nektar bekomme.
Nee.
Und das finde ich echt krass, weil ich habe das nämlich mal sozusagen von der Körpergröße her hochgerechnet auf uns Menschen. Das wäre so, als könnte man dich zum Beispiel einfach nehmen, komplett ohne Karte, ohne Kompass, ohne Navi, ohne alles und ohne, dass du jemanden fragen kannst, im Umkreis von 150 Kilometern um dein Haus irgendwo aussetzen und du findest wieder nach Hause.
Ich habe gerade tatsächlich überlegt, wie weit ich das könnte. Ich glaube, ich kriege das schon, aber im Umkreis von 150 Kilometern ist halt echt schon krass. Ja. Vor allen Dingen, ich bei mir jetzt gucke so in die eine Richtung, boah, 150 Kilometer ist halt echt schon weit. Ne?
Ich meine, klar,
also in zwei Richtungen, wenn das nach Osten und nach Süden, das würde ich hinkriegen, aber gerade nach Westen, da wenn du mich 150 Kilometer nach Belgien reinschmeißen würdest, keine Ahnung.
Ja, das fand ich halt auch einfach krass. Ich meine, klar, wir haben als Menschen noch den Vorteil, dass wir eben Schilder lesen könnten. Für Bienen ist es ja noch so, als hätte sie keine Schilder. Weil ich meine, wenn wir irgendwo dann sehen, was weiß ich, wo unser Heimatort draufsteht, dann wissen wir, okay, latschen wir dem Schild halt hinterher.
Nee, ich hätte das schon jetzt so, ich kann keinen fragen, ich kann auch nichts, einfach nur so anhand so ungefähr die Richtung.
Ja.
War schon echt krass.
Das war mein Bienenzwischenspieler sozusagen.
Ja, verrückt.
Und wie gesagt, mehr zu Bienen gibt es dann, wenn es im Laufe
des nächsten Jahres... Wenn es mehr zu Bienen
gibt. Genau, wenn es mehr zu Bienen gibt.
Tja. Bienen Facts mit Basti.
Genau.
Basti Bienen Facts. Bastis Bienenbits.
Oh. ein potenzieller neuer Podcast.
Oh Gott.
Nee. Ich glaube, das wäre relativ langweilig, das alles nur als Podcast zu machen. Bei Bienen gibt es auch viel zu sehen, nämlich. Da gibt's schon, und außerdem gibt es auf YouTube so viele.
Ja, vor allen Dingen, wenn du mit deinem komischen Anzug und dem Ding rumrennst. Ja, vor allem, wenn dann mal eine Biene sich drin rein verirrt, das würde ich gerne sehen.
Das glaube ich dir. Mach lieber weiter mit deinem Bullseye.
Bullseye. Und zwar wird im Laufe des nächsten Jahres, ich suche gerade das Datum, das hatte ich mir hier aufgeschrieben. Oh Gott, hier, September 2022, aber da wird der vorher auch schon. Ach genau, im Februar 2022 wird das DART-System mit einer SpaceX Falcon 9 gelauncht von der NASA. Und okay. DART steht hierbei für Double Asteroid Redirection Test.
Ah, das habe ich auch gehört. Ja.
Und deshalb weißt du auch, wie ich auf Bullseye gekommen bin, weil sie haben sich das DART gegeben und letztendlich, was sie dabei machen ist, sie beschleunigen einen Satelliten und lassen ihn gegen einen Asteroiden fliegen, um zu gucken, ob sie damit die Flugbahn dieses Asteroiden verändern können. Und das ist halt auch wieder, da sind auch wieder unsere quasi üblichen Verdächtigen, die wir auch schon mal hier behandelt haben in der NASA, also das Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, das Jet Propulsion Laboratory, das Langley Research Center. Also die, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und sie wollten da auch gerade, also Defense-Driven Test, also es ist rein eine Verteidigungsmaßnahme. Und zwar ein Kinetic Impactor Technik, also tatsächlich einfach rein kinetisch irgendwas irgendwo gegenfliegen lassen, um dann Asteroiden zu abzulenken. Und sie hat, was ich auch für mich gut war, also den Asteroiden, die sich ausgekommen ist not a threat to the Earth. Also alles
noch
gut,
nicht.
Es gibt keine, in den nächsten 100 Jahren hat man quasi alle größeren Asteroiden sich angeguckt. Und das sieht ganz gut aus, dass uns davon keiner trifft. Das Problem ist, dass man von denen, die man weiß, so 40% glaubt, dass man die gefunden hat und observiert hat. Also es gibt, wenn man natürlich einen übersehen hätte, dann könnte natürlich immer noch was passieren. Aber in den nächsten 100 Jahren sieht es ganz gut aus für die Erde, dass da nichts passiert. Aber umso wichtiger ist das ja jetzt, das frühzeitig schon mal auszuprobieren, ob das eine Möglichkeit wäre, da überhaupt weiterzumachen. Und letztendlich ist DART quasi einfach nur ein Würfel. Und da sind an den Seiten halt so ausrollbare Solarpaneele dran, die ROSA heißen. Die wurden auch schon auf der ISS 2017 getestet. Mhm. Quasi, das sind einfach so, sehen aus wie so Zylinder, die man einfach die Seite dran hat und dann kann sie so ausrollen einfach. Falls man da nochmal Energie braucht. Und auf der einen Seite ist dann DRACO angebracht. Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for OpenNav heißt das, DRACO. Und jetzt denkst du dir, Didymos, so heißt der Asteroid, zu dem man hinfliegt.
Ah, okay.
Und das ist ein Doppel-Asteroid, das ist ein System. Das ist ein etwas größerer Klotz. Wie nennt man? Binary Near Earth Asteroid 6583. So heißt er. Didymos hat man ihn kurz einfach genannt.
Ja, finde ich auch besser.
Und Binary, weil es halt zwei sind, das ist ein etwas größerer Klumpen mit 780 Meter Durchmesser. Und ein Moonlet, also ein etwas kleinerer, der den umkreist mit 160 Metern Größe. Und den man treffen möchte, das ist halt dieses 160 Meter Ding, weil den großen, da, wenn da halt so ein kleiner Satellit gegen öckelt, da. Du musst es halt auch irgendwie messen können.
Ich wollte gerade sagen.
Und da gibt's, also ich wollte jetzt erstmal dann, ne, so, da, also es geht, ne, zu, da wollen wir hin und dieses 160 Meter Ding wollen wir treffen und dafür haben wir halt DRACO, also ne, das ist eine Kamera quasi und quasi damit wird dann die Navigation übernommen, damit das Ding irgendwann anfixieren kann und darauf zufliegen kann. Das DRACO ist basiert auf LORI, Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, nämlich als wir über New Horizons gesprochen haben. Hm. Das ist nämlich eine Weiterentwicklung von dem System. Was ja ganz schlau ist, wenn du schon mal sowas Ähnliches gemacht hast.
Stimmt.
Kannst du dann noch wiederverwenden und nur besser. Oder nichts mehr. Und als Antrieb haben sie so ein sogenanntes Next Sea Ion Engine. Also quasi ist dann das einfach nur als ein Ionenantrieb. Da werden halt ja, quasi elektrisch geladene Ionen einfach hinten ausgestoßen und dann hast du halt ganz normal nach Impulssatz Antrieb. Du hast halt keinen sehr wenig Widerstand und genug Zeit und Platz, um zu beschleunigen, und deshalb brauchst du keinen schweren Treibstoff mitnehmen oder sowas und kannst halt Feststoff quasi und damit löst du dann immer quasi mit Elektrizität Ionen ab und stößt die hinten auf. Und die Masse, da ja Ionen quasi tatsächlich Teilchen sind und die eine Masse haben, wenn du die hinten ausstößt, erzeugt das auch eine Gegenkraft in die andere Richtung und damit kannst du halt dann Dart antreiben.
Ja. Ja, ich meine, dadurch, dass du dich natürlich im leeren Raum befindest, brauchst du ja nicht viel rauspusten, um dich abzustoßen, sage ich mal.
Ja, ja. Also es ist immer eine Frage deiner, wie schnell du beschleunigen möchtest.
Ja.
Super schnell beschleunigen kannst du damit auch nicht. Aber so wie es aussieht, hat das Ding halt fast ein ganzes Jahr Zeit, um halt dem Ding entgegen zu beschleunigen, und abbremsen muss es auch nicht mehr. Das ist ja quasi ein Sinn und Zweck der Übung, dass es das nicht tun soll. Oder doch, es soll sehr, sehr, sehr schnell abbremsen.
Ja, genau.
Aber ja, was bei der Dokumentation ein bisschen zu kurz gekommen ist, was ich sehr interessant finde, ist gerade nämlich die Navigation. Weil sie zeigen dann hier auch so Bilder von diesem Asteroid 6533 Didymos, die 2003 aufgenommen sind. Und da siehst du halt so eine sehr pixelige Kartoffel und einen kleinen Punkt daneben. Und denkst dir so, yo. Und diese pixelige Kartoffel ist halt der große, und dann siehst du einen so einen kleinen hellen Punkt. Und das ist das Ding, was du treffen willst. Und das rotiert halt um diesen großen Klumpen. Und dreht sich halt, der große Klumpen hat eine, also keine Rotation von 2,2 Stunden.
Mhm.
Und der ist also quasi in seiner Rotation gelockt, wie quasi unser Mond um die Erde. Dreht sich der auch quasi in so einer Tidy, also quasi, dass der abrollt auf der Umlaufbahn um den großen Klumpen. So, also wenn du auf dem großen Klumpen sitzen würdest und Richtung Moonlet gucken würdest, würdest du immer die gleiche Seite sehen, so wie bei unserem Mond. Und die Umlaufzeit dafür sind 11,9 Stunden. Das heißt, und irgendwann in der Zeit musst du halt, also das Ding bewegt sich dann halt auch immer noch um den großen. Dass selbst wenn du erst quasi diesen großen Klumpen anvisierst, musst du dann, wenn du näher dran bist und diesen kleinen Klumpen siehst, dann auf den und dann schon vorausberechnen, wo der dann sein wird, wenn du da bist, weil sonst fliegst du dann halt einfach dran vorbei. Was dir nicht passieren soll, weil umdrehen kann das Ding nicht. wenn sie vorbeischießen, haben sie vorbeigeschossen. Das ist ein One-Hit-Wonder.
Ich wollte gerade sagen, ich denke mir immer so, wie oft, wenn du da zuständig bist für die Berechnung, wie oft kontrollierst du da wohl deine Rechnung, ob das Sinn ergibt und ob das stimmt, damit du dieses blöde Ding auch wirklich triffst?
Oh ja, das finde ich nämlich, und dafür, das kam mir zu Wort, weil das ist ja genau der Knackpunkt, wie du dieses Ding treffen willst. Ich hatte mich auch gewundert, weil sie machen keine Swing-By-Manöver oder sowas, weil damit könntest du noch deutlich mehr Geschwindigkeit halt ja sammeln, wenn du das Ding irgendwo an irgendeinem anderen Himmelskörper noch vorbeijagst. Aber dann wird die Navigation natürlich auch deutlich komplizierter, als wenn du jetzt einfach das Ding startest und dann auf einem geraden Kurs Richtung Didymos fahren lässt.
Ja, und wenn du wenn du triffst und zu viel Energie reinklopfst, vielleicht spaltet sich das Ding dann in zwei Teile und dann haben wir vielleicht in den nächsten 100 Jahren doch ein Problem.
Ja, aber also so groß ist das Ding halt auch nicht. Die Kiste, also hier Dart, das ist halt 2 Meter mal 2 Meter mal 2 Meter so ungefähr. Ohne ausgerollte Solarpaneele, aber so den Quader kannst du dir irgendwie vorstellen. Und wird dann, also oder soll diesen Moonlet dann mit 6,6 Kilometer pro Sekunde Differenzgeschwindigkeit treffen. Also.
Okay, das ist wirklich langsam.
6,6 Kilometer pro Sekunde.
Ach, pro Sekunde. Oh, Entschuldigung, ich habe dir nicht zugehört.
6,6 Kilometer pro Stunde. Töck.
Ja, deswegen, das habe ich halt gedacht.
Jetzt willst du das mal in Kilometer pro Stunde umrechnen.
Oh.
Mal 3600.
Ja, okay, doch schnell.
Ja, es ist schon recht zackig, aber was sie erwarten, weil sie haben natürlich dann aus Sicht ein bisschen die Oberfläche davon angeguckt, damit das halt nicht irgendwas Bröseliges ist oder sowas, weil sie wollen natürlich den kinetischen Impact gucken. Der scheint aus Stein, tatsächlich aus massivem Stein zu bestehen. Und was sie erwarten ist, wenn das Ding dagegen fliegt, soll halt den Orbit des kleinen Dings, dieses Monds um den großen, ein bisschen verändern. Sie sprechen hier Fraction of a Percent.
Oh Gott.
Also quasi, dass du den ein bisschen weiter, je nachdem wie du ihn triffst, also entweder näher ran haust oder weiter weg haust. Cleverer wäre natürlich, wenn der auf dich zukommt. Also quasi, wenn der gerade in einem Orbit ist, wo der auf dich zufliegt, weil dann hast du noch mehr Geschwindigkeit. Mhm. Aber du darfst ihn. So, und auf jeden Fall willst du dann den Orbit, weil du dann ja einen Impuls drauf aussteht, und dann würdest du den Orbit verändern. Wenn du ihn halt abbremst, würde er näher rangehen, um quasi seinen Moment, also seinen quasi Angular Moment, wie heißt das? Winkel, seine Winkelgeschwindigkeit oder seinen Winkelmoment halt beizubehalten, oder wenn er schneller würde, je nachdem wie du ihn halt triffst, auf einen höheren Orbit. Auf jeden Fall ist dann das, was du dann von der Erde aus sehen könntest, wäre halt, dass sich die Umlaufzeit verändert, weil du ja einen anderen Orbit hast. Das heißt, es wären dann nicht mehr diese 11,9 Stunden, sondern irgendwas anderes.
11,899999.
Und daraus könntest du dann halt wieder berechnen, wie weit du ihn abgelenkt hast. Und dann könntest du gucken, ob du damit irgendwas anfangen kannst oder nicht. Aber Fraction of a Percent.
Ja, ey, vollkommen. Warum?
Und das, die haben sich genau dieses Ding und die Kombination ausgesucht, weil der ist halt so nah an der Erde dran, im September 2022, dass du es mit einem Earth-Based Telescope beobachten kannst.
Mm.
Also du brauchst nicht irgendwas komplizierte Fancy-Dancy, also Hubble oder... Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das Ding momentan ein bisschen schwierig ist. Dass du da irgendwie die auch noch das ausrichten musst oder genau in Fokus bringen musst, sondern dass du es einfach von der Erde mit irgendeinem Teleskop halt beobachten kannst. Ja, Abstand sind schlappe 11 Millionen Kilometer. Quasi.
Um die Ecke.
Um die Ecke. Ja. Kannst du halt dann mit Earth-Based Radioteleskop, also nicht mit so einem. Du guckst es nicht dir an, sondern das ist schon ein Radioteleskop, ne? Weil du willst ja
du hörst Daten es im Radioteleskop nur scheppern.
Ja, genau. Rams.
Genau.
Die Leute stellen sich vor, so das Pöff macht, so, wenn das Ding da drauf scheppert. Ja, dann haben sie hier noch da einige. Gibt es hier noch was Interessantes? Orbital Period About Sun. 2,11 Jahre braucht das Ding um die Sonne rum. Das vielleicht noch. Ja, eigentlich alles andere habe ich schon gesagt. Also entdeckt worden ist er 11. April 1996.
Krass, dass die damals schon so weit entfernte Dinger gesehen haben.
Naja, das hat man ja schon, sehr viel früher angefangen.
Ja.
Also, dass, wenn du schon anguckst, wenn die angefangen haben, erste äußere Planeten zu entdecken,
ja, okay,
oder sowas.
Auch
also, je nachdem, wenn der halt so nah tatsächlich, 11 Millionen Kilometer ist er jetzt tatsächlich, wenn du aus Sonnensystemen größer ist, wenn du überlegst, die haben schon im frühen Mittelalter halt...
Ja, ich bin in der Materie nicht so drin. Spannend.
Ja,
dann gucken wir mal, ob wir im September nächstes Jahr irgendwo ein Feuerwerk sehen.
Ja, das könnte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Dann als nächsten Meilenstein den Start von DART.
Den Start von DART.
Und dann, dann danach. Ach ja, Draco wird auch während des Aufpralls Bilder übermittelt, also solange das halt noch sendet. Also siehst du,
Näher, oh, oh.
Ja, genau, das gute Analograuschen, sicher.
Genau. Ja, cool. Verrückt, also ich... ich finde, also bei mir ist alles, was irgendwie mit Weltall zu tun hat, schnell so, dass ich finde, dass man sich das fast gar nicht mehr vorstellen kann mit den Zahlen und was man da vorhat und plant und so weiter.
Ja, ja, man muss da ganz schnell aufpassen, dass das halt, wie das jetzt ja auch unterlaufen ist mit den 6,6 Kilometern pro Sekunde. Und dann denkst du so, ja, easy peasy.
Ja, crazy. Ja gut, dann komme ich jetzt zu meiner endlich nochmal echten Causa Obscura, stilles Karussell.
Okay.
Und zwar habe ich das so genannt, weil in dem Fall ist es nämlich so, dass sich eine 73-jährige Frau mit plötzlich aufgetretenem beidseitigem Hörverlust, Schwindel und Erbrechen in der Notaufnahme eines Krankenhauses vorstellt.
Oh Gott.
Mhm.
Oh, jetzt weiß ich, was ich mit stillem Karussell meine.
Ja.
Oh, ist das fies.
Vitalparameter sind zum Aufnahmezeitpunkt unauffällig. Blutdruck war 147:72, halt ein bisschen erhöht. Puls bei 78, vollkommen in Ordnung bei dem Alter. Sonst Patientin unauffällig bei vollem Bewusstsein. In der medizinischen Vorgeschichte ist ein Bluthochdruck bekannt, der aber auch therapiert wird und unter anderem noch ein Vorhofflimmern, wegen dem sie eigentlich ein Antikoagulans nehmen sollte, also ein Blutverdünner, den sie aber jetzt vor einem knappen Jahr zum Aufnahmezeitpunkt abgesetzt hatte in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, weil sie vermehrt unter Nasenbluten unter der Therapie litt und deswegen es eben nicht mehr nehmen wollte.
Oha.
Alle, also neurologisch, sonst bis auf eben den Hörverlust und den Schwindel ist sie vollkommen unauffällig, also keine Fallneigung, keine Doppelbilder, keine Schluckbeschwerden, keine Probleme beim Gehen oder beim Stehen und auch sonst Pupillomotorik und so weiter, wurde alles kontrolliert, war unauffällig. Dann haben sie noch ein CT gemacht vom Kopf, da war auch kein wegweisender Befund, sodass dann letztendlich die Patientin mit der Ausschlussdiagnose Hörsturz wieder entlassen wurde aus dem Krankenhaus. Am nächsten Morgen stellte sich dann die Patientin erneut vor mit einem wesentlich verschlechterten und dramatischeren Krankheitsbild, war bewusstseinsgetrübt, der GCS-Score war bei 7, der GCS-Score steht für Glasgow Coma Scale und der gibt letztendlich an, wie das Bewusstsein eines Patienten ist. 15 ist normal, also du und ich, so wie wir jetzt gerade uns unterhalten haben, 15. Dann gibt es verschiedene Abstufungen eben und eigentlich sagt man so, ab 8 sollte man einen Patienten schon Schutz intubieren, weil die Gefahr besteht, dass die eben so eintrüben, dass sie entweder aufhören zu schnaufen oder sich irgendwie verschlucken könnten oder sowas. Und das eben dann lebensbedrohlich sein sollte. Also der Patienten geht es wirklich schlecht. Die allgemeine körperliche Untersuchung sowie Pupillenreflexe sind immer noch unauffällig. Blutdruck ist jetzt erhöht bei 170:90 und die Pulsfrequenz ist fast gleich wie am Vortag mit 80 Schlägen pro Minute bei einem ja, bekannten Vorhofflimmern. Es wird aufgrund der Symptomatik erneut eine Bildgebung gemacht vom Kopf, diesmal allerdings kein CT, sondern ein MRT. Und da kann man erkennen, in einer bestimmten Wichtung, also bestimmten ja, Sequenz letztendlich, dass es große, beidseitige, multifokale Läsionen letztendlich in beiden Kleinhirnhälften sowie im Brückenhirn und im Stammhirn gibt. Eine erweiterte Bildgebung der Gefäße zeigt dann, dass letztendlich auf Höhe vom dritten und vierten Halswirbel, die Halswirbelarterien verstopft sind, die den Hirnstamm versorgen und eben auch die Basilararterie, die das Mittelhirn letztendlich und das Kleinhirn auch versorgt. Die Ärzte haben daraufhin noch versucht, das Ganze wieder zu eröffnen, endovaskulär, also indem sie versucht haben, mit einem Katheter da die Verstopfung aufzulösen. Das ist ihnen in der Basilararterie auch gelungen. Allerdings blieb weiterhin ein teilweise oder kompletter Verschluss zweier vorderer Hirnarterien bestehen, sodass man im CT auch weiterhin große Hirnstamminfarkte mit Ödemen sehen konnte.
Das hört sich unangenehm an.
Genau, leider ist dann die Patientin auch 2 Tage später verstorben.
Oh je.
Aber da sieht man mal, wie sich sowas dann auch äußern kann. Ich meine, also Ich würde, glaube ich, keinem der behandelnden Ärzte vom ersten Tag sozusagen einen Vorwurf machen. Es war eigentlich...
Das hört sich schon sehr eskalativ an, so nach dem Motto, so am Anfang, ja, Schwindel ein bisschen zu...
Kein grober Fehler. Ich meine, wenn ich höre Vorhofflimmern und Blutverdünner von einem Jahr abgesetzt, das schreit halt schon ein bisschen nach Schlaganfall.
Aber du bist der Mediziner.
Ja, ja, klar, also da wirst du auf jeden Fall hellhörig. Also deswegen nicht umsonst ist es so, dass jedes Vorhofflimmern gehört sozusagen blutverdünnt, um eben sowas zu verhindern.
Ah, okay.
Und deswegen, da muss man eigentlich schon genauer hingucken, aber es wurde ja tatsächlich sogar ein CT gemacht. Ich bin jetzt halt auch kein Neurologe oder Neuroradiologe. Ich weiß nicht, ob man mit der Voranamnese und der Symptomatik direkt hätte vielleicht schon ein MRT machen sollen, wo man mehr sieht. Weil das Problem ist halt, dass man zum Teil eben ganz frische Infarkte auch im normalen nativen CT, also ohne Kontrastmittel, halt einfach nicht sehen kann.
Okay.
Man weiß jetzt in der Situation natürlich auch nicht, wie es sonst da in der Klinik an dem Tag los war und wie die Patientin auch sonst drauf war. Ich meine, klar, der ging es natürlich nicht gut mit Schwindel und Hörverlust, aber es gibt zum Teil ja auch so, sage ich mal, unbesorgte oder indolente Menschen, denen kannst du ein Bein abhacken, die sagen dir, ach, ist nicht so schlimm, ich gehe nach Hause. Das sind ja auch immer so Sachen, die mit da reinspielen in deine Therapie- oder Diagnostikentscheidung. Deswegen, leider dramatischer Verlauf, würde trotzdem aber nicht behaupten, dass da irgendjemand grob fahrlässig gehandelt hat.
Kann ja. Ich nicht bewerten.
Nö,
aber hört er sich für mich jetzt auch nicht an. Ist er, manchmal greift man einfach ins Klo.
Ja, so ist das. Man hatte halt auch einfach hartes Pech. Ne? Ich meine, Schlaganfall ist immer Mist, aber das direkt, sage ich mal, so weiträumig getroffen
ja.
hat.
Oh, ist halt das immer, hört sich echt unschön an. Also
immer kritisch. Das
halbe Hirn quasi nicht mit durchblutet.
Ja. Damit bin ich für heute fettisch.
Ah, okay. Ja, dann kann ich noch zum Schluss einen kleinen Shoutout rausgeben. Quasi während der Folge jetzt erfahren, dass heute Sir Frank Williams gestorben ist. Mm. Also der Gründer des Williams Formel 1 Teams. Mm. Ja, einer der ganz Großen, möchte ich meinen, der Formel 1.
Das stimmt.
Ja.
Besonders, also man muss das natürlich retrospektiv betrachten. Ich meine, Williams ist jetzt aktuell ja in Anführungszeichen einfach nur noch ein Formel-1-Team, was mal mehr, mal weniger gut fährt. In den vergangenen Jahren ja eher schlecht, jetzt wieder besser. Aber sag ich mal, in der Geschichte der Formel 1 war die Familie und Team Williams
das letzte,
ja...
Das letzte, eins der ersten und erfolgreichsten, also das erfolgreichste Privatteam, ja. Eins der ersten... Und das letzte privat geführte Team war es. Es ist jetzt auch nicht mehr privat geführt. Ja. Letztes Jahr haben sie das ja abgegeben. Aber ja, von daher, ja, ein großer des Sports, der ja aber auch schon lange sehr gesundheitlich angeschlagen war aufgrund seines Unfalls.
Ich glaube, der war auch schon generell relativ alt oder verwechselt.
79.
Ah, okay, doch noch gar nicht so super.
Ja, aber das war, der war quasi ja... auch schon quasi klinisch stand tot da und querschnittsgelähmt. Also das hat man schon gesehen auch in den letzten Jahren, wie sehr er abgebaut hat. Aber trotzdem, ja, wollte ich das nur nochmal anmerken gerade, dass, ja, so bei mir aus der Ecke, dass man da nochmal
ja.
Machet gut
fahren. Möge er in Frieden ruhen.
Oh Gott, damit wollte ich jetzt nicht, dass es dahin wird. Ich wollte nur darauf hinweisen, auf die großartigen Dinge, die er getan hat in seinem Leben.
Ja.
Gut. Dann kannst du uns das nochmal erheitern.
Genau, ich kann uns nochmal erheitern und aus der Folge rauskehren.
In unter zwei Stunden, wohlgemerkt.
In unter zwei Stunden, ja. Obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben. Ich hoffe mal,
dass... Ich habe mich zumindest auch rangehalten. Du hast mich mit deinen Shorts ein bisschen...
Nicht so short gewesen.
Ja, genau.
Ja, ich muss gestehen, ich dachte auch, ich kriege die schneller durchgeprügelt. Aber irgendwie gab es dann doch mehr zu erzählen. Naja,
ja,
egal.
So aber auch.
Genau. Ja, ich hoffe, dass wir diesmal uns schneller wiedersehen. Aber das hat mit diesen Versprechen
mich nicht mehr zu weit aus dem Fenster machen. Vielleicht funktioniert es ja.
Genau, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ja, der Rauskehrer ist im Prinzip eine Frage. Warum haben Bienen eine Königin und keine Bundesregierung?
Weil deren Staat funktioniert. Keine Ahnung,
was ich nicht. Weil sie Honig produzieren wollen und keinen Mist. Ah.
Wie passend.
Wie passend. Ja. Wer weiß, vielleicht wird die jetzt aktuelle Regierung ja doch noch besser, als man denkt, aber belassen wir es dabei.
Belassen wir es dabei. Genau. Wir können nur positiv überrascht werden.
Ja, genau. Einfach vom Schlimmsten.
Nee, eigentlich nicht.
Vom Schlimmsten ausgehen und dann eventuell positiv überrascht werden.
Ja, genau.
Ja, ja gut, hat mich gefreut, dass es endlich nochmal geklappt hat. Und ich wünsche dir alles Gute. Noch einen schönen ersten Adventsabend.
Ach du Jemini, stimmt.
Ja. Ja, heute ist erster Advent. Oh, das heißt unseren Zuhörern natürlich auch nachträglich noch einen schönen ersten Advent. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Genau, stay safe. Hoffen wir, dass nicht alles gnadenlos abkackt, bis wir uns das nächste Mal hören. Wir werden es sehen. Ich werde auf jeden Fall, wenn es irgendwas zu berichten gibt, dazu berichten, sofern es nicht eh schon überall in
den Medien ist. Von den Bienen. Ich habe sonst keine Lust mehr auf Corona.
Okay, dann gibt es vielleicht das nächste Mal nochmal was zu Bienen. Gut, mach es gut.
Adios. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.